Herzlich willkommen zu Kommst du klar, der Business-Podcast, heute mit einem wundervollen Gast. Und bis diese Folge geklappt hat, wirklich, das ging über Monate. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich der Frau hinterhergelaufen bin. Ja, die Rede ist von Carmen Meyer und Dr. Carmen Meyer, da kommen wir ganz sicher noch zu. Für mich eine wirklich gewinnende Spezialistin im Bereich Vermögensaufbau für Frauen. Und sie hat ein wundervolles Buch geschrieben, Spiegel-Bestseller. Mommy Goes Millionaire. Und ich glaube, wir dürfen nicht zu viel spoilern an dieser Stelle, weil das wird sie dann selber tun. Herzlich willkommen auf Mallorca im Podcast-Studio, der erste Podcast auf Mallorca. Carmen, schön, dass du da bist.
Andreas, danke schön.
Was war das für eine Odyssee? Versetzte Männer eigentlich immer so.
Müssen immer Mühe geben, ne?
Genau. Okay, bevor der Podcast schon in Minute 1 abrutscht, in eine gewisse Ecke. Lass uns mal seriös starten.
Ja, cool, ich freue mich. Ich freue mich, aber ist das nicht schön auf Mallorca? Das zeigt doch, was alles möglich ist und dass man sich auf der ganzen Welt, und wir haben ja jetzt eben sogar noch spontan rausgefunden, dass wir quasi Nachbarn jetzt sind auf Mallorca. Wir treffen uns hier gerade in Palma.
Das ist so crazy, oder?
Ja, aber jetzt sind wir auch noch in Santa Ponsa Nachbarn.
Also,
ja.
Ja, also es trifft sich sehr viel auf der Insel.
Ja,
also,
es trifft sich.
Ich habe eben noch hier im Vorgespräch zu der Dame, zum Host gesagt, es ist eigentlich verrückt, ne? Also 600 Kilometer von München zu uns nach Trier wirklich zu kommen, ist viel zu aufwendig.
Ja.
Aber nach Mallorca zu kommen,
easy.
Warum Mallorca?
Ja, also ich hatte schon Mallorca ganz lange so auf der Bucketlist. Wer mich vielleicht kennt, ich habe mit den Aktien ja angefangen, weil ich ein Haus in München kaufen wollte. Das war so meine Motivation. Und letztes Jahr haben wir eine wunderschöne Villa am Starnberger See gekauft.
Geil.
Und dann war so dieser Haken dran, es war eingerichtet, alles cool. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt nächstes Projekt.
Nächstes Projekt. Villa am Starnberger See steht, ich muss woanders hin.
Und jetzt kann ich ja so meine Backliste quasi nochmal weitergehen. Und ich hätte noch gerne ein Haus in den Bergen.
Mhm.
Also so ein Chalet, sag ich mal, in Kitzbühel oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, was mache ich zuerst? Mache ich zuerst Mallorca?
Es macht mir sehr viel Angst, dass du jetzt sagst, weil wir fahren im Juli nach Kitzbühel. Ich habe also zweite Destination. So, sehr gut.
Und dann habe ich gesagt, nee, irgendwie ist mir mehr nach Sommer als nach Winter. Dann war ich Mallorca und dann habe ich gesagt, und dann war das ganz witzig, es war ein Sonntag, die Kinder waren nicht da und die sind eigentlich immer da. Ich habe zwei kleine Kinder und die sind eigentlich immer zu Hause und die waren aber bei den Großeltern und dann habe ich gedacht, ja, mache ich jetzt mit dieser ganzen Zeit, wenn die Kinder hier nicht toben und so, habe ich gedacht, okay, das Haus auf Mallorca ist da. Und dann habe ich alle Makler, die ich gefunden habe, angeschrieben und hatte dann einen Wust an Angeboten und habe erstmal gedacht, okay, was willst du haben? Ich wollte Meerblick, ich wollte 5 Bedrooms. Mhm. Und im Süden von Mallorca, das war so das, was ich haben wollte. Und es sollte schön sein, weil wir haben auch ein wunderschönes Haus am See. Und da habe ich gedacht, ja, ich kann ja hier nicht irgendwie in so einer Butze leben oder nicht so schön eingerichtet oder so. Ja. Also mir ist das Thema Wohnen, Leben sehr wichtig. Und und dann habe ich einfach gesucht. Und dann war das so witzig, weil Sonntag habe ich die alle angeschrieben. Dann habe ich einen wirklich ganz tollen Makler, der dann gleich geantwortet hat, hat gesagt, weil diese Luxusimmobilien sind ja nicht immer alle auf diesen Portalen.
Absolut, ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, if you have anything else, please let me know. This is what I'm looking for. Und man hat dann so einige Angebote bekommen und war echt begeistert. Und dann sind wir, das war Sonntag, und dann sind wir, bis Mittwoch kamen so die ganzen Angebote rein von allen möglichen Maklern, bis ich dann verstanden habe, dass ja hier viele Makler das Gleiche anbieten.
Das gleiche Objekt haben.
Und ich sehe, warum kriege ich das jetzt mal und so. Dann habe ich gedacht, okay, das ist das System.
Das muss unbedingt weg.
Ich verstehe. Und dann war so Mittwoch, und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, bevor die mir jetzt alle noch weiter schreiben und ich so einen Wust kriege, weil ich gebe ja sonst alles an meine Assistentin ab. Ich würde sowas eigentlich nicht machen, aber wenn ich so ganz schnell haben will und ich erstmal für mich Klarheit brauche, dann mache ich das. Und dann habe ich mir gedacht, also bevor mir jetzt noch 7 Makler weitere Immos schicken, wo ich total durchdrehe und ich überhaupt gar kein Ordnungssystem dafür habe. Und habe ich gesagt, okay, ich frage mal diesen ersten coolen Makler an, weil ich besuchen konnte. Und das war Donnerstag. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du willst, you can come at the weekend. Dann habe ich gesagt, ja, cool. Und dann hat mein Mann gesagt, hey, komm, also am Wochenende habe ich keine Zeit. Kann ich nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, irgendjemand aus der Familie muss ich ja mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, Leni, ich habe zwei Kinder, also Leni ist 8 Jahre alt und Emmy ist 6 Jahre alt. Und Leni, die ist auch so, die hat auch so ein gutes Gefühl für Häuser und alles. Und dann habe ich gesagt, du Leni, kommst du mit? Ich will mir irgendjemand aus dieser Familie mitnehmen, nicht, dass das dann heißt, Mama, was hast du ausgesucht? Was hast du ausgesucht? Wir mögen das gar nicht. Und dann habe ich gesagt, du Leni, kommst du mit? Sagst du, ja klar, Mama, ich komme mit dir mit. Und dann Emmy, die Kleine, ja, aber ohne Leni bin ich nicht. Ich komme auch mit Mama. Und dann mein Mann, also wenn die Kinder kommen, komme ich auch mit. Ich mache mir wieder einen Ruf. Übrigens, ich komme nicht alleine, ich komme auch nicht nur mit einer Tochter, ich komme mit der ganzen Familie.
Das ist geil.
Also kein Problem, im Auto haben wir genug Platz, könnt ihr alle sitzen. Und dann hat er gesagt, alles klar. Und dann sind wir zack los, Samstagmorgens nach Mallorca. Und hat er echt ein Schedule gehabt. Wir haben uns 8 Villen angeschaut.
Wow. Mit einem Makler dann.
Mit einem Makler. Und der war, das war echt cool so. Also ich meine, es ist auch super anstrengend. Und das ist ja
super anstrengend. 8 Villen.
8 Villen, weil du hast ja so viele Zimmer. Ja. Du läufst Zimmer, Treppen hoch und runter. Das ist ja alles einfach groß und so. Und es war wirklich cool so. Und ja, und dann haben wir uns diese alle angeschaut. Und einige waren mir zu groß. Also wir hatten dann so 8, 9 Bedrooms und so. Aber ich habe mir gedacht, das, da verliert man sich auch so wieder. Dann hast du nicht so diese Gemütlichkeit. Und andere waren von der Lage, also war so zur ersten Meereslinie und so, aber es war so weit weg von allem. Und ich habe so kleine Kinder und ich wollte nicht immer, um zum Strand zu gehen, alle so ins Auto packen, sondern ich wollte es doch irgendwie so close.
Fußläufig.
Und ja, genau. Und ja, und dann haben wir uns die Villen alle angeschaut und dann die, also wo wir jetzt sind, in Santa Ponsa, fand ich mit Abstand die schönste. Sie ist halt so wunderschön eingerichtet. Sie hat einen wunderschönen, so unheimlich guten Interieurdesigner gehabt. Und der Eigentümer ist Schwede und der hat das alles in so einem leicht skandinavischen, edlen, schicken Look gemacht und alles war so einfach cool. Und dann, es ist halt so wirklich direkt am Meer, der Spielplatz um die Ecke, die Bars und Restaurants. Und ich war eigentlich nicht so ein Fan von Santa Ponsa, weil ich das so ein bisschen, ich weiß ja, wo ich habe ja promoviert und da war ich mit meinem Mann, da habe ich 1.700 Euro verdient im Monat. Also da waren wir in einem 4-Sterne-Hotel, was ich mir so noch gerade leisten konnte, habe ich meinen Mann zum Geburtstag eingeladen, während meiner Promotion, 1. März. Und da waren wir 3 Tage Radfahren. Und dieses Hotel ist wirklich 2 Minuten oder 3 Minuten Fußweg
von euch,
jetzt entfernt. Und jetzt denke ich mir, krass.
Wie krass das ist, ja.
Das sind 10, warte mal, das mal überlegen, habe ich promoviert, 28 Jahre, 12 Jahre später, und mir gehört, ich bin hier in dieser großen, wunderschönen Villa.
Das ist verrückt.
Und,
ja.
und dann habe ich mir gedacht, das ist auch nochmal ein Zeichen, um einfach mal zu sehen, was möglich ist, wenn man losgeht, wenn man startet, wenn man sich um die Finanzen kümmert, wenn man das alles macht. Und ja, und dann war das eigentlich so ein bisschen over the budget, das Haus.
Was habt ihr für Budget? Also lass uns mal da reingehen, weil ich weiß ja, was so Villen kosten. Wir haben da selber solche Villen gemietet ohne Ende. Da habe ich gesagt, die Leute haben immer gesagt, ja, du hast ja nur gemietet. Weißt du, Alter, wenn du wüsstest, was die Mieten hier kosten, da würdest du dir den Spruch sparen. Also das ist ja, da,
ja.
Was ist so Budget gewesen für euch?
Ja, also es ist ja ganz witzig, weil ich habe das gemacht aufgrund von einem Tagestrade. Mhm. Also,
Witzig, ne?
Ja, ja. Ich, ich habe ja ein großes Aktienportfolio.
Kommen wir nachher mal zu dem Ganzen, wie du das machst.
Zu dem, was ich eigentlich mache, neben dem Immobilien-Game. genau, und dann war so ein Tagestrade, so, ja, 150.000 Euro. Und habe ich mir gedacht, ja, okay, das nehme ich jetzt und hole mir dafür einfach eine Immobilie. Und dann hatte ich das so als Anker quasi.
Ja, das sind also 12,5 im Monat.
Genau. Ja, ich habe es nicht fürs ganze Jahr gemietet, weil wir sind erst im Oktober gekommen. Wir waren ja in Ski. Also ich habe es nicht das ganze Jahr. Wir sind bei 20.000 pro Monat.
Pro Monat. Mhm. Ja, ist super spannend, weil wir hatten mal auf La Mola, das ist Paul Anratsch, hatten wir auch mal so eine wundervolle Villa, die hat 22,5 im Monat.
Ja, ja.
Für circa, ich glaube, 7 Monate oder 8 Monate. Es war ein Traumobjekt.
Ja.
Schaust den Hafen, Paul Anratsch rein.
Ja.
Aber das hat auch so viel bewegt in uns, in mir. Also was, wie geht's dir jetzt so mit dem Objekt? Was bewegt das so für dich? Was bedeutet das für dich?
Das ist ganz witzig. Wir haben gerade auch Freunde da.
Mhm.
Und er kauft Autos und so. Mhm. Und ich habe auch nur einen Elfer und so. Aber Und ich finde auch, das ist gut fürs Mindset, Porsche fahren und nicht,
und nicht
BMW Skoda zum Beispiel. Aber ja, also Skoda bin ich jetzt nie gefahren, aber das finde ich auch cool. Aber die Immobilien, auch zum Beispiel das Haus, das wir am Starnberger See haben, das ist auch so, wo ich einfach sage, das tut was mit einem. Da wird einem auch bewusst, wie erfolgreich man eigentlich ist und so, weil gleich nicht mehr auch so die ganze Coaching-Bubble anschaue, haben ja viele gar kein Geld wirklich und sie leben von Hand in Mund. Und mich hat zum Beispiel auch letztens in Ostern eine besucht und die macht auch einige Millionen Umsatz und für die war das so total mindblowing und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, aber ich lebe auch so am See, also dann ist, wo will ich auch nicht anders wohnen. Und und auch dieses Bewusstsein, ich habe das Business und ich unterrichte, aber gleichzeitig trade ich auch selber so super erfolgreich. Und habe einfach da auch ein großes Vermögen einfach aufgebaut. Und klar, ich könnte mir jetzt noch die 10. Chanel-Handtasche kaufen oder so. Also ich mag schon Mode. So ist ja nicht so, als würde ich jetzt so ein Mauerblümchen sein. Also es macht mir schon Freude und ich gehe auch gerne shoppen. Aber ich könnte auch 50 Chanel-Handtaschen haben. Und jetzt weiß ich nicht, habe ich vielleicht
selbst. Ist ja auch eine Kapitalanlage.
Ist auch eine Kapitalanlage, ich weiß. So schreibe ich auch in meinem Buch drüber und so. Aber das ist nicht so, was mich so reizt oder noch die 20. Uhr oder so. Das, aber dieses Immobilien und jetzt ist mein nächster Schritt, möchte ich auch in dieses Boat-Game einsteigen.
Spannend.
Das ist etwas, was mich einfach.
Also ein Luxussegment, Boot, Haus.
Genau. Das ist, was ich super spannend finde. Und jetzt brauche ich keine.
Das ist interessant, dass du das sagst. Also weil Boot, ich auf Mallorca auch eine extreme Bootgeschichte selber und bin gebrandmarkt vom Boot. Das kann nur sein, dass ich dann, wie so oft, keine Ahnung. Genauso wird es Leute geben im Aktienmarkt. Da kommen wir, wie sie hermals hin. Mich interessiert auch der Weg dorthin bei dir, wie das dazu kam. Ich glaube, es ist eine ganz spannende Geschichte, die du ja auch beschreibst.
Ja.
Aber beim Boot, also habe ich gehört, da kann man nur Geld verbrennen. Meine Tochter kam gestern wieder. Lass uns ein Boot kaufen. Alter, ich will nicht schon wieder Geld verbrennen. Also du siehst auch, das arbeitet.
Ja. Ich glaube, du kannst immer mit allem Geld machen. Das ist nur ein Glaubenssatz. Und du musst das Spiel halt verstehen. Und das ist so witzig, der Michael Truch, den kennst du doch auch, oder? Die Truchbrüder, Headfound.
Ja, genau.
Die sind gerade bei uns. Und wir saßen heute zum Frühstück zusammen und der ist ja auch einfach ein total erfolgreicher Unternehmer und so. Und
dann kamen wir zum Bootsgespräch.
Und dann kamen wir heute zum Bootsgespräch und dann hat er auch gesagt, er kam mit dem, die Milliardäre lassen die dann versinken und so. Dann sage ich, ja, jeder in seinem Stadion, aber du kannst immer, wo mich wirklich fest überzeugt, mit jeder Asset-Klasse Geld machen.
Ja.
Und zum Beispiel, keine Ahnung, ich mache so Chanel-Handtaschen, wo mich Frauen darauf ansprechen, die so limitiert sind. Ehrlich gesagt, I don't care. Und ich flippe die auch zum Beispiel gar nicht. Es ist für mich nur, ich kaufe die, ich finde die schön und fertig. Und ich halte sie. Und das ist für mich keine Asset-Klasse in dem Sinne, dass ich jetzt überlege, okay, geht da mehr steigen oder nicht. Und ich kenne mich auch gar nicht so gut aus, um ehrlich zu sein. Also ich fand die schön, ich habe die gekauft und fertig.
Das stimmt nicht so aus. Ja. Also dann lässt du die Finger auch davon.
Ja, genau. Dann meinst du auch nicht als Asset, dann ist es für mich einfach nur ein Luxus.
Ja,
schöne Handtaschen zum Beispiel. Obwohl man das ja auch machen könnte.
Ja.
Aber das ist für mich, der Markt ist für mich zu illiquide. Ich kenne mich nicht aus, das mache ich einfach nicht. Aber Aktien ist natürlich mein Baby so. Das mache ich, mache auch Immobilien. Da mache ich es auch immer so, dass das gut funktioniert und gut läuft. Da habe ich auch den Anspruch an mich. Und jetzt denke ich mir, okay, Carmen, es ist einfach auch Zeit zu wachsen und nochmal was Neues auszuprobieren, was anderes auszuprobieren. Und ich habe Freude daran. Weil nämlich ich meinte heute beim Frühstück, ja, das ist schon Arbeit, Carmen, ne? Dann sage ich, aber es ist auch eine Erfahrung. Wir dürfen das auch mal anders sehen, dass wir sagen, okay, das ist eine Erfahrung und so. Und was machst du? Und er hatte mit KI so 1000 Sachen schon gemacht und dies, das, krass, der Agent, und denke ich mir, okay, habe ich nicht gemacht. Also, das ist, wir können ja nicht immer auf allen Hochzeiten so tanzen. Wir brauchen ja auch einen Fokus. Aber ich führe ja auch als Frau in Unternehmen, sag ich mal. Und ich führe es vielleicht nicht so, wie Männer es führen. Und viele Frauen führen ja auch nicht so erfolgreich. Ich glaube, weil sie versuchen, es wie Männer zu führen, aber ich führe es einfach mit meinem Lifestyle auch und mit dem, wie ich bin.
Lass uns da mal reingehen, weil das ist ja ganz geil. Also ich führe, wie ich es führe. Also wir haben uns ja mal, ich glaube, das allererste Mal in so einem gemeinsamen Coaching kennengelernt. Da wird anders geführt, glaube ich.
Ja, auf dem Mastermind.
Oder Mastermind beim Zahnarztanbieter haben wir uns dann kennengelernt.
Wo war das nochmal?
In Dubai.
Da saßen wir ja miteinander.
Genau, da haben wir im Stau zusammengestanden.
Ja, genau.
Als wir auf die Yacht sind.
Aber das war doch, war das nicht die Mastermind von Kokard?
Ja,
ja, genau, das war auf der Mastermind von Kokard. Ja, genau, genau.
Ja, ja, so
ja.
Ja, ja. Also, und du sagst gerade Führung, ich mache das so, wie ich das mache.
Ja.
Wie machst du das denn? Also jetzt, beim Mann würde man sagen, Hans Dampf in allen Gasten.
Ja.
Du bist so.
Ja,
ja. Ja, also, wie führst du? Also, wie viele Mitarbeiter hast du aktuell? Wie machst du das? Kinder, Firma, Immobilien mache ich noch und dann Aktien und jetzt noch Schiffe und dann. Also, nimm uns mal mit, wie geht das? Oder hat dein Tag irgendwie 48 Stunden? Keine Ahnung, wie du das machst.
Ja, also, als Erste, ich habe einen sehr, sehr guten Ehemann, der sehr, sehr strukturiert ist, der so ganz im Hintergrund, aber wie so ein Schweizer Uhrwerk alles managt. Mhm. Und viel operativ Strukturen reinbringt. Er ist so ein ganz klarer Geist. Ich bin Visionärin.
Der ist bei dir im Unternehmen mittlerweile.
Ja, ja, wir haben auch damals zusammen gegründet. Ich habe, vielleicht fangen wir vorne an, damit das für die Zuhörer nachvollziehbarer ist. Also, ich bin eigentlich promovierte Biochemikerin, habe studiert, promoviert, alles super. Und dann wollte ich ein Haus, war ich schwanger mit Leni und wollte ein Haus in München und wir konnten uns das nicht leisten. Und das hat mich so geärgert.
Das ist spannend, promoviert und sehr erfolgreich.
Genau, genau. Ich wurde ja von Roche wirklich eingekauft, weil ich so eine Doktorarbeit schon damals hatte. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, du hast alles richtig gemacht, alles cool. Und als ich dann aber schwanger mit Leni war, habe ich gesehen, hoppala, irgendwie reicht das hier vorne und hinten nicht, um mir ein normales Haus zu kaufen. Ich wollte kein Reihenhaus haben, weil das hatten meine Eltern und ich bin mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Also ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Und mein Papa hat immer gesagt, mach was mit dem Kopf, bist du schlau?
Nein, sieh jetzt.
Mach was mit
dem Kopf, bist du schlau? Okay, ich studiere, ich mache
Ja, im Doktor in Chemie und für mich war das so ganz natürlich, weil du bist ja dann immer in dieser Bubble. Ich war in so einem hochbegabten Zirkel drin und so. Und für mich war das so das Normalste der Welt, weil du kennst ja nur die Leute, also du, wie du selber bist, so wie man später als Unternehmer viele Unternehmer kennt und so kennst du als Wissenschaftler 1000 Leute mit dem Doktor und Professortitel. Das ist halt so. Das ist halt der Lauf der Dinge. Und für mich war das so das
Bubble.
Die Bubble.
Ja.
Das ist das Normalste der Welt.
Ja.
Und ich war halt von lauter super smarten Köpfen umgeben. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, du musst dich noch ein bisschen strecken.
Das ist noch ein bisschen mehr Wissen, Reinhard. Ne?
Ich bin interessiert, ich bin, oh Gott, ja. Aber dann, wo ich in diese normale Welt eingestiegen bin, ins Unternehmertum eingestiegen bin, habe ich gemerkt, dass ich doch sehr smart bin so und sehr schnell denken kann und sehr schnell Sachen verstehe, die andere Leute nicht so verstehen und auch nicht so in der Initiative verstehen. Aber das war auch ein Weg für mich, weil ich aus der Wissenschaft gekommen bin und auch immer in der Wissenschaft bleiben wollte. Ich hab so gerne geforscht und ich wollte auch Professorin werden. Aber man hat einfach so schlechte Arbeitsbedingungen als Professorin. Und ich wollte keine befristeten Arbeitsverträge, ich wollte Familie haben. Und irgendwie hat sich das alles nicht so, das nicht so gematcht. Und dann habe ich mal gesehen, die Guten gehen in die Industrie, dann werde ich in die Industrie, habe gedacht, ja, dann ist geil, in der Industrie, Pharma, hört sich immer gut an. Also es ist ja auch so beliebt und so, ne? Für den Background, aber dann,
das hat ja auch einen Namen. Also ich meine, ja, bei Roche
genau,
eine Funktion da zu sein.
Genau, das ist
ja schon geil.
Das ist, also damals hatte ich 2000 Leute auf die Stelle beworben. Also da gab es. Und da musst du dich halt auch beweisen, so mit dem, wer du bist und wie du bist.
Ich finde das brutal. Also jetzt stell dir mal, du musst beweisen, du hast voll die krasse Stelle, wo 2000 Leute sich drauf bewerben und dann kriegst du kein geiles Haus in München. Ja? Also vielleicht machen wir mal die Rechnung auf, weil wir wollen ja auch ein bisschen über Finanzen sprechen.
Ja.
Also so, was kostet so eine Immo, wenn man in München ist?
Ja, also damals, genau. Also das, was ich damals geguckt habe, war so in dieser Price-Range, genau.
Ja. Und wenn man dann jetzt mal finanziert, sage ich mal, wenn man die nicht als Starter hat, man die ja normalerweise nicht auf der Kante liegen.
Nein,
2 Millionen.
Genau.
Das heißt, dann finanzierst du 5%, 6%.
Du brauchst mindestens 10% Eigenkapital und dann hast du, oder sogar 20, dann geht bis 400.000 hoch ein. Wenn du 2 Millionen kaufen würdest, würdest du 400.000 Eigenkapital haben und
brauchst du ja.
Und dann musst du ja auch diese Tilgung tragen können.
Das ist bei 5% sowas mit sich.
Ja, 6%. Genau.
Ja, dann bei 1,6 Millionen kannst du ausrechnen, bei 5%, da bist du bei 80.000 Euro im Jahr. Ja. Also das ist krass, da sind wir fast bei 10.000 Euro Zins und Tilgung.
Genau.
Plus 400.000 Eigenkapital, ich meine, ja. Hammernummer.
Genau.
Ja.
Und dann, also ich hätte 100.000 Euro im Jahr verdient, damals als Angestellte, wo du ja eigentlich denkst, ja super. Was
hast du gemacht, ja.
Aber es hat einfach nicht gereicht, so.
Was war das für ein Moment? Also jetzt mal ohne Scheiß, du hast lange studiert, du hast, ich glaube, du hast eine Bombendoktorarbeit geschrieben, warst eine der besten. Und jetzt kommst du da von der Uni und hast einen geilen Job und siehst, fuck, es reicht nicht.
Ja.
Also was war das für ein Moment?
Ja, es war schon, also ich weiß es noch ganz genau.
Ja.
Ich war schwanger mit Leni und sitze da und gucke auf diese Immobilienpreise und denke mir und rechne das so wieder mit diesen Rechnern so durch.
Ja.
Und denke mir, Alter, was ist jetzt los? Ja, und ich habe ja in Düsseldorf studiert.
Mhm.
Und ich bin für die Doktorarbeit aber nach München gegangen. Und ich kannte die Immobilienpreise in München einfach nicht, weißt du. Mir war das einfach nicht so bewusst, weil meine Freundinnen, die nicht promoviert haben, die haben schon eher Häuser gekauft für 300.000 zum Beispiel. Damals waren die Immobilienpreise ja noch so in Düsseldorf, Wuppertal und Umgebung. Da konntest du ein älteres Einfamilienhaus für 300, also ich weiß, eine Freundin von mir hat das wirklich eins so gemacht. Und dann, ich hätte auch für eine 500.000 was kaufen können. Ich hätte auch für 800.000 kaufen können. Aber dann war irgendwie so, alles, was über der Million war, war irgendwie dann too much für, wir hatten auch schon Geld auf der Seite und so, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und da habe ich mir gedacht, nee, kann doch nicht sein. Ja. Habe ich mir gedacht, ich bin so schlau. Meine Eltern, weißt du, die haben ja nicht studiert, kommen mit zwei Koffern nach Deutschland, haben sich ein rein Endhaus leisten können. Und ich, 20 Jahre später, nach all der Studiererei und nächteweis gelernt und so, das, du kriegst so einen Doktortitel einfach nicht geschenkt. Das ist eigentlich ja nur so eine Fleißaufgabe. Also, ja, sitze ich hier und denke mir, ich sitze in dieser Zweizimmerwohnung und das hat mich so geärgert. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, aber es gibt ja Menschen, die reich werden, die reich sind. Und es haben nicht alle geerbt. Und es sind auch nicht alle irgendwie FC Bayern, Fußballspieler oder sowas.
Ja,
ne?
Ist so.
Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, aber wie werde ich reich? Wie kriege ich es hin? Und bin ja dann noch am gleichen Abend zu Hungdubel in die Stadt und habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie ein Buch finden, wie ich Millionäre werde. Und dann habe ich mich nicht getraut, das auszusprechen. Ja, diese ganzen Glaubenssätze, wie oft die uns auch was nicht erlauben. Und dann habe ich gesagt, habe ich gedacht, okay, ich gehe in die Businessabteilung und dann hatte ich Glück, da war da so ein Mann und da hat so einer Frau die ganzen Bücher erklärt und habe ich gedacht, okay, ich spreche den jetzt einfach an.
Mhm.
Und da habe ich mir gedacht, ist ja egal, also
was der denkt.
Was der denkt. Ich habe ein Need, also und ich habe ein Problem und ich muss es gelöst kriegen.
Was für?
Da war ich 33.
33, ja, geil.
Ja, jetzt bin ich 41, also jetzt ist 8 Jahre später, Leni ist 8 Jahre alt.
Wow.
Ja.
Wow, also dann rennst du ganz schnell entschlossen in die Buchabteilung.
Ja, ich hätte wieder auf Fahrrad.
Millionärin werden.
Genau, und dann sagt er hier, wenn du keine Ahnung von Finanzen, und war super, ne? Da ist, glaube ich, gefreut, dass endlich jemand sein Wissen abfragt, so wirklich, weil das Mädchen, dem er das erklärt hat, die war nicht so interessiert und dann hat, ich habe gedacht, okay, ein Date oder so, und ich wollte das nicht so crashen, aber ich habe mir gedacht, ist doch scheißegal, ich stelle eine Frage und ich bin weg. Und er war super nett und hat gesagt, ja klar, wenn du gar keine Ahnung von Finanzen hast, fang damit an und gib mir Richard Pullett in die Hand.
Mm-hmm. Richard Pullett, Robert Kiyosaki.
Und dann hat er mir noch zwei, drei andere Bücher empfohlen und dann habe ich noch das vom Zittelmann mitgenommen, das Buch der Superreichen und bin damit an die Kasse und dann wieder heim auf dieses Sofa und habe sofort angefangen zu lesen. Und habe das wirklich in der Nacht, mein Mann war irgendwo auf Geschäftsreise, ich war alleine zu Hause und habe einfach durchgelesen. Und dann habe ich gedacht, alles klar, es gibt 3 Wege, um reich zu werden. Unternehmertum, Immobilien, aber vermieten und nicht drin selber wohnen. Das ist mir so da erst klar geworden. Ich wusste das vorher nicht.
Ja.
Oder Aktien. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, Unternehmertum, ich hätte eine patentierwürdige Doktorarbeit. Ich hätte sie patentieren lassen können. Aber ich war hochschwanger und dann so ein Biotech-Startup, das war mir too much. Also das habe ich mich nicht getraut. Immobilien habe ich mich auch nicht getraut, weil diese Immobilienpreise ja so verrückt waren in München. Und woanders war mir, genau. Dann habe ich mir gedacht, Alter, das packe ich irgendwie noch nicht. Das ist mit too big numbers. Aktien. Habe ich mir gedacht, was auch immer das ist. Damit fange ich an. Und habe dann alles gelesen. Habe dann auch Konferenzen gefahren und so. Und habe dann ja angefangen zu handeln.
Mhm.
Und das sehr schnell, sehr erfolgreich. Und habe dann das zweite Kind mit 2019 bekommen, Emmy. im Oktober habe ich sie bekommen, im September habe ich meinen Podcast gelauncht, Mamigos Millionär.
Wow.
Ja.
Nimm uns mal ein bisschen mit, weil das ist ja, also jetzt, ich meine, Unternehmertum fällt raus, sagst du.
Ja.
Dann Immobilien waren zumindest in München zu teuer für Einkauf und Vermieten.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt. Und jetzt sagst du Aktien. Also, wenn du so tickst wie mein Umfeld, dann und du sagst, ich mache jetzt Aktien. Und dann kriegst du Dotcom-Blase, dann kriegst du Telekom und bist du jetzt auch hier bei da und Y und du wirst draufgehen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dein Umfeld sagt, komm, das machst du super.
Tolle Idee. Toi, also, toi, toi, alles wird gut, fingers crossed. Also, das war so. Mir war klar, das war mir schon lange klar, das habe ich dank der Doktorarbeit verstanden, die meisten Leute haben keine Ahnung.
Mhm.
Und ich habe einfach mit niemandem geredet.
Ja, weil
ich habe in der Gerinnung promoviert, also Blutgerinnung.
Das ist eine geile Sache, also das müssen wir mal so aussprechen. Die meisten Leute haben keine Ahnung von dem, was du da tust.
Ja.
Und ich habe einfach mit keinem geredet.
Ja.
Würdest du das als einen Grundsatz in den ersten Monaten generell auch vielleicht bei Selbstständigen?
Ja, das ist ganz wichtig. Wir brauchen einen Fokus. Und ich kann da gerne mal, weil wir hören ja viele Frauen zu. Und, und daher nehme ich da gerne mal so im Detail mit. Also folgendes. Ich habe in der Blutgerinnung promoviert und das ist ein hochspezielles, tiefes Fach und viele kennen sich da überhaupt nicht aus. Und am Anfang habe ich immer alle möglichen Leute gefragt, weil ich dachte, ja, okay, aber ich hatte nur einen in der ganzen Klinik, der so krasser Experte war und ich habe nur mit ihm geredet. Alle anderen hatten einfach keine Ahnung, die konnte man nicht fragen, die haben die Komplexität nicht verstanden.
Hätten wir eine Meinung gehabt wahrscheinlich, oder?
Ja, ja, das klar.
Eine Meinung hat jeder.
Ja. Aber ist auch okay, weißt du? Es ist alles okay, du brauchst ja nur diese Klarheit, dass du verstehst, okay, 90% oder vielleicht auch 95% der Leute können mir gar nicht helfen. Aber wenn die eine helfen kann, ist dir schon geholfen. That's enough, ja? Also, ich brauche nicht 80 Experten. Und das war mir aus der Gerinnung so klar. Jetzt habe ich, also unter uns gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, aus meinem Umfeld habe ich ja nur so studierte Promovierte gehabt. Ich kannte keine Geschäftsleute. Ich kannte auch keine Superreichen damals. Ist das, da habe ich einfach alles nicht gehabt im Umfeld. Da habe ich mir gedacht, ich brauche ja nicht zum Thema Geld fragen, weil ja, hier hat keiner wirklich Geld.
Mhm.
Also.
Absolut. Ja, nachvollziehbar.
Das ist ja so, wenn jemand super übergewichtig ist, brauche ich ihn auch nicht fragen, wie man schlank wird. Ja?
Ja.
Der kann andere Expertenwissen haben, aber das ist nicht sein Thema. So, und beim Geld, es gibt so ein cooles Buch von diesem Dan, ich weiß gar nicht, wie der heißt, irgendein England-Amerikaner ist das, Fuck Your Money heißt das Buch. Mhm. Und er schreibt, everybody's broke. You sat with the doctor, he's financial broke. Und dann, und das war mit, ich finde, in dem Buch bringt er so mit harten Worten krass auf den Punkt, aber so in diesem leichten Bewusstsein war mir das damals schon klar. Dass ich habe auch meine Eltern nicht gefragt, weil die waren ja auch nicht vermögend so. Und mein Opa war vermögend, aber der ist mit einem Unternehmer, der hat immer gesagt, Carmen, es ist besser, ein Pfund Business zu haben, als ein Zentner Arbeit. Und ich hatte damals dieses Stundenbringens Geld und so diese Glaubenssätze alle gehabt. Mhm. Und mein Opa hat immer andersrum geredet und der kam aus einer Unternehmerfamilie. Also, und meine Oma war auch so erfolgreiche Unternehmerin. Also in der Ahnenlinie, sag ich mal,
war, das schon drin,
war es so. Schon drin. Und ich war einfach so sehr im Need, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach. Es ist mir auch scheißegal, weil so wie wir jetzt leben, ist es für mich kein Ding, wie ich es haben will. Weil mir schon immer klar war, dass ich smart bin, dass ich die Sachen schnell verstehe und dass Leute irgendwann an Tischen sitzen und nichts checken, wo ich denke, naja, alles klar, ich stand, zack, bums, so. Also, und ich wollte das auch anders nutzen, als nur in dieser Biochemie das so zu nutzen. Ich muss es einfach für andere Bereiche einfach nutzen, dass ich Sachen gut verstehe, so, ne? Obwohl die Leute ja oft denken, ich bin irgendwie so durcheinander oder so, weil ich ja so viele verrückte Sachen mache. Aber ich wollte das nutzen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kenne niemanden. Ich kann niemanden fragen. Also lese ich Bücher. Fertig. Da habe ich die ganzen Bücher gekauft. Und dann bin ich auf Konferenzen gegangen und habe immer geguckt, wer ist gut gekleidet.
Einfacher Hack, ja?
Ja.
Ja, aber macht Sinn.
Aber Männer mit schönen Anzügen, ältere Männer, ja klar, es gibt, das wusste ich damals noch nicht, es gibt diese jungen Kryptomillionäre und so. Die hätte ich die damals kennengelernt, aber I didn't know before. Ich kannte auch nicht Krypto.
Damals. Du bist komplett lang in diese Nummer da reingezogen. Wie krass ist das, ja?
Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche jemanden mit Autorität, mit Erfahrung. und jemand, der nach Erfolg aus. Klar, du kannst immer auf den Blender reinfallen und so, das kann dir immer, du hast immer ein gewisses Risiko, gar keine Frage, ja. Aber ich bin dann da hochschwanger hin, das ist so, schon so ein Bauch mit Leni im Bauch und bin da hin und hab halt mich hingesetzt und gelauscht. Und dann haben die halt erzählt und dann haben die jetzt gesagt, hab ich diese Aktie gekauft und die Aktie geht hoch und hoch und höher und höher. Dann hab ich aber das Geld gemacht und dann habe ich das gehebelt und ich wusste gar nicht, was Hebel ist. Mhm. Aus der Physik wusste ich, was das ist, dass du die Kraft verstärkst, ja. Aber was das im Geld machen heißt, war mir überhaupt nicht klar. Dann haben die was von Optionen erzählt. Ich wusste nicht, was Optionen ist, habe ich alles aufgeschrieben und so, ne. Und dann weiß ich noch, hat einer so einen Vortrag gehalten und der war Elektroingenieur und hat auch, ich weiß nicht, aus irgendwie 10.000 Euro eine Million gemacht oder so, über einige Jahre, auch gehebelt mit Optionen. Also der hat Optionsscheine damals benutzt. Und dann fand ich das so geil, da habe ich mir gedacht, geiler Typ, Elektroingenieur, mein Mann ist Elektroingenieur. Und jetzt sind ja hochsmarte Leute, ganz hohe Intelligenz und in so einem Bereich, den ich nicht habe, also ich könnte das nicht studieren. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, Entschuldigung, Sie haben mich so begeistert. Ich finde es so toll, was Sie machen. Und er hat einen Börsenbrief damals angeboten. Und dann habe ich gesagt, kann ich Ihren Börsenbrief abonnieren? Und dann hat er gesagt, machen Sie es nicht. Sie sind eine hochintelligente Frau. Wenn Sie hier hochschwanger sitzen, lernen Sie das selber.
Ich denke, wow.
Alles klar. Und damit hat er mich voll im positiven Sinne getriggert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, you are right. Ich will das Angeln lernen und keine Fische bekommen. I don't want, also ich würde nicht abhängig sein von irgendwem, irgendwas. Dann heißt er, okay, dann habe ich das, habe ich es aufgeschrieben, Optionen, Optionsscheine, Hebeln, Trends, Kerzen, das, okay, I have to learn. Aber dann wusste ich schon, die reichen Jungs machen das so und sie gehen auf Trends, die aufsteigend sind und so. Dann habe ich das so verstanden. Und dann habe ich nächteweise diese Kurven. Ich habe die wirklich immer an die Wände gemalt, ich habe immer Papier und alles voll gemalt. Um einfach, und dann habe ich verstanden, in meiner Doktorarbeit habe ich Bindungskurven geguckt, wo zwei Moleküle sich finden. Und ich sage immer, wenn der Patient tot war, war die Kurve gerade und wenn das das war, was ich wollte, ist die Kurve so hochgegangen. Und dann habe ich gedacht, hey, die Börse macht die gleichen Muster. Wenn in diesem Unternehmen nichts los ist wie in der Lufthansa, ist sie so.
Mhm. Ja, macht Sinn. Ja.
Und dann habe ich angefangen, mit technischen Indikatoren zu arbeiten. Und dann ist mir klar geworden, ich weiß nicht, da war die Leni schon auf der Welt und dann waren wir auf Elternzeit und dann sind wir mit dem so einem VW-Bus und dann sind wir mit dem durch Europa gereist und dann habe ich nachts gesessen und wieder gemalt und dann habe ich gesehen, auf Millimeterpapier habe ich das alles so ganz genau, alles, wie ich das halt aus der Wissenschaft kannte. Also das ist ja oft so, jetzt gibt es so einige Frauen, die unterrichten Aktien und so, aber die lernen bei mir und unterrichten dann Aktien, sag ich mal. Aber sie haben nicht diesen tiefen Research gemacht. Ich habe 3 Jahre lang wirklich jeden Tag nichts anderes gemacht at night als Aktien und Analysen und so. Und habe dann gesehen, okay, es gibt technische Indikatoren, die uns helfen. Ich schreibe das auch in meinem Buch, zum Beispiel der 200 Tage gleitende Durchschnitt. Wenn er nach unten kippt und wir immer nur dann aussteigen, dann passiert uns eigentlich nichts. Dann ist Dotcom-Blase, steigt man früh genug aus. Finanzkrise 2008, 2009 steigt man früh genug aus, um das Vermögen zu sichern. Man ist nicht blind an der Börse. Wir haben Indikatoren, die uns helfen. Ich bin nicht perfekt. Vielleicht gibt es irgendwo, dann ist man Milliardär. Wenn man jede kleinste Bewegung ganz genau, das auf dem Niveau kenne ich niemanden, der das kann, aber es kann schon sein, dass es so jemanden gibt. Aber wir können sehr, sehr gut Trends erkennen. Wir können sehr, sehr gut uns absichern. Wir können sehr, sehr gut gute von schlechten Unternehmen unterscheiden. Und ich war jetzt vor 3 Tagen in einen Podcast eingeladen, die erfolgreichsten Trader Deutschlands. Ich bin die einzige Frau, die eingeladen ist.
Crazy.
Weil keine andere Frau, also zumindest öffentlich, es gibt bestimmt welche. Also auch meine Kundinnen traden so gut. Also aber ich bin natürlich, ich stehe in der Öffentlichkeit. Also
klar.
Du weißt, was ich meine, ne?
Absolut.
Ich stehe in der Öffentlichkeit. Ja. Und ich mache ja dieses Jahr auch meinen weil ich wurde auch ein bisschen angegangen, mein Portfolio öffentlich und jetzt aktuell stehe ich bei 80% year to date und wir haben mit, also Ende Mai.
Ende Mai, absolut.
Und
nice.
Und das ist schon
schick.
Ist schon eine starke Performance einfach.
Ja. Und du musst ja jetzt auch nicht mehr so krass hebeln wie beispielsweise am Anfang. Am Anfang warst du wahrscheinlich ein bisschen gezockt. Also gezockt ist der falsche Begriff.
Ja, genau. Muss
man jetzt aufpassen. Ja.
Genau, und das, also ich muss sagen, ich bin immer noch im Vermögensaufbau.
Ja.
Also, weil noch habe ich nicht Private Jet und die Sachen, die ich mir noch wünsche. Also von daher bin ich auch noch auf der Reise. Also es ist noch nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt so, ich bin jetzt neunstellig oder so und lehne mich jetzt zurück. Von daher mache ich immer noch und ich heble immer noch. Also 80% habe ich auch gehebelt.
Jetzt wäre der Trade wahrscheinlich nicht zustande gekommen für die Immobilie auf Mallorca. Ne? Sehr gut, ja, geil.
Also ich bin immer noch gehebelt unterwegs, weil es auch meine Persönlichkeit ist. Ich bin so ein All-In-Typ. Ich mache keine halben Sachen. Ich bin fokussiert. Also auch wenn man das nicht glaubt, ich bin, wenn ich was mache, mache ich nur eine Sache. Dann mache ich das und dann ist es abgehakt. Dann mache ich das nächste, weil ich einfach Bock auf eine neue Erfahrung habe. Aber wenn ich was mache, dann mache ich es total fokussiert. Und so war das dann auch mit Businessgründung, weil ich glaube, es sind ja viele, die... mir war aus der Aktienwelt klar, you can make a lot of money. Der Markt ist riesengroß. Es gibt so krasse Unternehmen, es gibt so krass viel Geld und die Menschen sind gefangen in kleinen Numbers, so sag ich, ne? Und dann habe ich diese Bilanzen von Nvidia und Google und so gesehen, gelesen, habe mir gedacht,
was sind das für Zahlen?
Was sind wir für eine Nullen? Wie spricht man diese Zahlen aus? Ja, so groß alles.
Ja.
Und auch das Wachstum, ne? Wenn du überlegst, sie haben 90% Wachstum bei so einem riesen Milliardenunternehmen von einem Jahr auf das nächste. Und das wissen die meisten Menschen überhaupt nicht. Sie schauen sich das überhaupt nicht an.
Nvidia jetzt.
Ne? Nvidia. Also, und dann sag ich, wie heißt das, vor ein paar Jahren, also aktuell ist Nvidia nicht mehr so stark, sind andere viel stärker. Aber vor ein paar Jahren, ich weiß noch, war ich bei NTV eingeladen und dann habe ich gedacht, ey, Nvidia ist schon längst abgegangen. Und dann denke ich mir, nein, Leute, ihr seid solche Schwätzer, ihr habt keine Ahnung, ihr guckt euch die Sachen nicht ordentlich an. Und das ist nicht, das ist, da war das noch super Invest, ja, Nvidia vor 3 Jahren. Und die Leute sagen immer, teuer ist teuer. Dann sage ich, es geht nicht darum, ob es billig oder teuer ist, du brauchst nur Wachstum. Und dann ist egal, wie viel es kostet. Du brauchst nur den Wachstum, das ist dir hier das hier. Auch dieses billig und teuer. Man hat die Menschen komplett verwirrt in diesen Aktien und die Menschen achten auf komplett falsche Indikatoren und führen deswegen schlechte Trades aus. Plus ein Mindset, was nicht auf Abundance gefüllt ist und auf dieses, ich kann einfach Geld machen. I can make money. Wir haben das nicht in unserer deutschen Sprache. Da heißt es verdienen und das kommt von dienen und deswegen buckeln die Leute so sehr. Aber wenn ich ins Investment gehe, ist das eine andere Attitude. Da machen wir Geld. It's making money. Ja? Also es ist ein anderes Mindset, was wir da brauchen.
Ich könnte da stundenlang zuhören, weil ich meine, wir haben das gesellschaftliche Problem. Ich komme ja auch aus der Finanzbranche und habe leider Finanzen von der falschen Seite gelernt, sprich aus dem Versicherungswesen. Wo damals gesagt wird, hier 3-5% super steuerfrei, du bist hier der King.
Ja.
Das geht auf der Bank genau dasselbe Spiel.
Ja.
Ja, also das ist ja im Grunde, wie die Leute ja auch erzogen werden, die Verpimpler. Ja.
Das ist ja
ein systematisches Armmachen. Ja, also das muss man knallhart so sagen. Ich finde, wie smart bist du da gewesen? Also, dass du dir das so ausarbeitest, die ganze Wand voll machst und was hat denn dein Mann gesagt? Also irgendwie, ich meine, das kann man ja dann nicht mehr verheimlichen, wenn man mal da die Kerzen studiert und dann ist doch klar, meine Frau, die hat einen Schuss.
Ja, ja.
Oder,
das ist voll witzig, wir sind ja so viele Jahre zusammen, also wir sind 17 Jahre zusammen. Und ich sage ja immer, ohne meinen Mann hätte ich weder meine Diplomarbeit noch meine Doktorarbeit geschafft. Weil er so eine andere Smartheit nochmal hat als ich. Also ich habe in gewissen Bereichen, so wie Orientierung, that's not my big thing. So und so. Und wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Also, und ich weiß ja noch, ich wusste auch nicht, ob ich promovieren soll. Und er hat immer gesagt, komm, geh promovieren. Und dann war ich bei einem Vorstellungsgespräch und dann hat der Chef von der Firma gesagt, ich nehme sie nicht. Sie müssen promovieren. Wenn sie keinen Doktor machen, checken die Leute nicht, wie schlau sie sind. Und wenn sie einen Doktor haben, kommen sie wieder zurück zu mir. Dann hat er gesagt, kriegen sie die ganze Abteilung. Und dann habe ich mir gedacht, oh krass. Weil ich bin natürlich strohblond so und laut und wild.
Mhm, mh.
Und dann.
Ja.
Alles gut.
Alles easy.
Normalerweise geht immer mein Handy. Also von da, oder WhatsApps kommen immer bei mir rein. Also, ja. Also, ich bin strohblond und auf den ersten Blick denken die Leute, ja, es ist irgend so eine Frau, die halt irgendwie ein bisschen Business macht und Glück gehabt hat und so. Mhm. Aber mein Mann hat uns...
Das wäre ja noch fair. Also ich meine, das wäre tatsächlich eine Frage gewesen, die ich dir heute stellen würde.
Ja.
Du musst ja gegen Klischee ankämpfen.
Ja.
Also das ist ja, in Business wahrscheinlich noch härter als im Aktiengeschäft. Also, ne? Blond, ja. Bisschen zerstreut, ja. Oder wie es rüberkommt, du hast es eben gesagt. Wie beobachtest du das? Also, wie gehst du damit um?
Ja, also, ich muss sagen, ich habe mich nie verstellt.
Mhm.
Da bin ich auch, ich sag mal, sehr selbstbewusst einfach so. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, dass ich Sachen sehr gut kann und so. Und mir ist auch klar, dass Leute in den Schubladen stecken. Das ist auch natürlich, man kann Leute auch nicht so verurteilen und so. Und auf der anderen Seite öffnet sehr viele Türen auch, ja. Ich gehe auf eine Mastermind, 90% der Leute wissen, wer ich bin, was ich mache und haben mich im Kopf. Und ich vergesse 2/3 oder 80% der Männer, die dort waren und weiß nicht den Namen und gar nichts, ja. Also, da habe ich, ich bleibe bei den Leuten auch so im Kopf oft. Die wissen, ah, Kamaya, so. Ne? Ich sage
also,
auch immer.
Du willst mit Vor- und Nachteil dessen.
Es ist, oder? Und ich finde, es ist, es hat mir nie geschadet, so. Also, zumindest nie. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo benachteiligt war, dass irgendjemand den Job gekriegt hat und ich das nicht gekriegt habe, dass jemand den gekriegt hat, ich den nicht gekriegt habe. Also, ich finde, wenn man mit mir arbeitet, dann merkt man ja auch, ich bin freundlich und ich bin zuverlässig. Ich habe ja ganz viele so, ich ziehe niemanden über den Tisch oder so. Also ich bin so ganz, so eine ganz ehrliche Haut. Und dann, ja. Und daher muss ich sagen, ich würde nie Mann sein wollen. Also ich bin total glücklich, dass ich eine Frau bin. Mhm. Und ich finde, auch als Frau Business zu führen, mit einem guten, also ohne meinen Mann, wäre ich nie da. Ich hätte nicht mal den Doktortitel geschafft. Also, weil ich zwischendurch durchgedreht bin, dieses Ding zu schreiben und er immer, und wir so viele Wochenenden zu Hause waren und ich immer nur, weil die haben mich ja während der Diss rausgeholt, da muss ich das am Wochenende schreiben und dieses Schreiben fiel mir so schrecklich schwer. Und da war zu Gutenberg mit diesen ganzen gefakten Doktorarbeiten und ich hatte so Angst und so, dass das irgendwas falsch zitiert ist und dann habe ich mir so einen Kopf gemacht. Das war für mich so ein Riesenstress und so. Und der Markus war immer da oder ist immer da und hat immer unterstützt und so. Und immer so ganz unaufgeregt. So. Also bei all meiner Aufregung ist er so ganz gechillt und so. Und ich glaube, er ist dann auch natürlich auch stolz, dass man sagt, ja, das ist meine Frau so. Ne? Wo andere Frauen natürlich langweilig sind.
Absolut,
so, ich bin nicht langweilig. Also das ist schon
das
was.
Das ist was los.
Und ja. Ich habe auch was zu erzählen, so und so. Und es war, auch wenn wir früher bei BMW und wenn wir dann zu solchen Geschäftsessen gegangen sind und so, haben alle gedacht, ja, der bringt hier sein Püppchen mit und so. Und dann.
Hat es schnell gedreht.
Und dann war das. Und das ist so cool. Also ich finde, wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Und dadurch ist es einfach so ein 1 und 1 ergibt 11. Also.
Ja, geil. Sag ja auch immer 1 plus 1 gibt 3.
Ach,
das werde ich gehen. Ja, 11 ist noch besser.
Ja.
Lass uns nochmal zurückkommen zu dem Thema Unternehmen. Also, jetzt hast du das Unternehmen aufgebaut, wo du Frauen auch zeigst, wie sie das Vermögen aufbauen können. Wie viele Mitarbeiter habt ihr da jetzt mittlerweile in dem Unternehmen?
Ja, also ich habe gegründet. 2020 habe ich die GmbH eröffnet. Das war ganz witzig. Ich habe ja bei den Baulix angefangen. Ich hatte von Tutenblasen keine Ahnung. Ich habe den Podcast gemacht und habe dann, kam Corona, also September 2019 habe ich den Podcast gelauncht. Dann 2020 im März kam Corona und die Börse ist so gecrashed. Mhm. Und dann fingen eigentlich diese Leute, die diesen Podcast hören, das waren eigentlich nur die Freunde meines Mannes. Die ganzen Ingenieure. Haben gesagt, komm, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt TUI kaufen oder Lufthansa? Und ich so, nein, auf gar keinen Fall. Ich so, Jungs, das dürft ihr nicht machen. Ich so, die waren voll scheiße und die werden jetzt noch schlechter werden. Und dann habe ich gesagt, Markus, die checken das gar nicht. Ich mache den Podcast und die checken das nicht. Dann habe ich gesagt, Markus, ich muss unterrichten. Und er so, ja, dann mach doch. Dann habe ich gesagt, Markus, aber ich kann das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man ein Business macht. Und ich habe immer Dirk Kräuter damals gehört, den Podcast von Dirk Kräuter. Und er hat gesagt, ja, also wenn du von Business keine Ahnung hast und du möchtest Coach werden, dann geh zu den Baulix. Dann denke ich mir, oh ja, wer auch immer diese Baulix sind, zack, bumm, Termin gebucht. Und das war so witzig, weil die haben damals ihr Buch rausgebracht, dieses erste Buch, Umsatz macht es Wissen oder ja, so, ja, wie auch immer, irgend so ein Buch. Und dann haben sie das in dieser E-Mail geschrieben, ja, man müsste das Buch haben. Und dann dachte ich so, ja gut, wenn man das Buch haben muss, muss es ja gelesen haben. Dann habe ich die ganze Nacht das Buch gelesen und so, wie so ein Streber. Ja, because I didn't know. Ich wusste ja gar nicht, wie solche Verkaufsgespräche funktionieren und alles und habe das so durchgelesen. Und dann hatte ich das Gespräch mit diesem ersten Vertriebler oder diesen Setter, sind das ja doch bei denen. Na, der hat mich gefragt, ob ich 5.000 Euro arbeite. Are you serious? Also ich habe überhaupt diese depperten Fragen nicht verstanden, weil ich dachte, natürlich habe ich Geld. Also, you know, ich habe ja schon getradet und alles und 5.000 Euro, denke ich mir, okay, egal, ich will diesen Kurs machen. Und dann habe ich diese Mastermind, diese Masterclass dort für 5.000 oder 6.000 Euro gekauft, ich weiß nicht mehr so. Und habe bei den Baulix gelernt, wie man ein Skript vorliest sozusagen. Ne? Also es ist ja das, was sie beibringen und so. Aber ich muss sagen, und dann habe ich meine ersten 5 Kunden abgeschlossen, bin als Erfolgsstory bei denen rein. Und dann habe ich im Juni habe ich die GmbH gegründet, weil der Steuerberater, den ich damals... Den habe ich auch auf Empfehlung von Markus Baulig bekommen, weil ich hatte ja gar keinen Steuerberater. Ich wusste nicht, wie man eine Rechnung schreibt und so. Das hatten die auch gar nicht in ihrem Coaching drin. Ich hatte für nichts eine Ahnung. Ich hatte schon 5 Leute gesagt, ja, okay. Mein erstes Coaching ging 10 Wochen, hat 2.000 Euro gekostet. Habe ich schon 10.000 Euro quasi Umsatz gemacht. Und ich wusste nicht, wie man eine Rechnung schreibt, wie das mit der Steuer funktioniert. Da habe ich gesagt, also ich schreibe euch die Rechnung, weil ich einen Steuerberater habe. Wir fangen jetzt einfach an und das machen wir jetzt einfach so. Und es waren sowieso alle so Freunde und Bekannte, die ich abgeschlossen habe, weil die wussten alle, dass wir so erfolgreich traden. Das haben wir schon einigen dann erzählt, da haben wir ja schon ein paar Jahre getradet und so. Ja. Und die wollten es einfach lernen, so. Die fanden es geil und die haben sich gedacht, ja.
Ich will auch.
Ich will auch. So, ja, und dann war das so, auch. Dann war das so für 2.000 Euro, 10 Wochen. Und dann haben wir damals, da habe ich die ersten abgeschlossen. Und dann habe ich Monat für Monat immer eine neue Gruppe angefangen und im November, weiß ich nicht ganz genau, 2020 habe ich mein erstes Webinar und das mache ich bis heute. Und im ersten halben Jahr habe ich einen Umsatz von 143.000 Euro gemacht. Und im Jahr darauf habe ich den verzehnfacht.
What the fuck? Also da ist ziemlich steil gegangen. Ja.
Da bin ich, genau. Da war
das dann dem Webinar? Würdest du sagen, dass das Webinar war der
Hebel? Nee, es war ein Artikel. Der Business Insider hat über mich berichtet. Mhm. Wenn die Kinder schlafen, tradet sie. Und dieser Artikel ist so viral gegangen. Damals war Business Insider for free.
Ja.
Jetzt muss man das ja bezahlen. Aber damals war das for free. Und dann haben die Leute den Kalender, wir wussten überhaupt nicht, was mit den ganzen, also, weißt du, die waren ja so frisch, das war alles nagelneu. Und ich hatte so eine Intuition, dass ich wusste, ich muss in die Zeitung irgendwie. Und dann hat der Business Insider darüber geschrieben und es war ganz witzig, der Typ, der den Artikel über mich geschrieben hat, ich bin also bis heute mit dem echt super gut. Und der ist von der Bild-Zeitung zum Business Insider gewechselt und es war sein erster Artikel. Und ist dann so viral gegangen, dass das bereits amerikanisch übersetzt worden ist. Es war schon so eine witzige Story. Und dann hat auch der Fokus dann geschrieben und das wurde dann auch, ist auch ziemlich viral gegangen. Aber damals mit Impressionen, ich kannte diese Wörter alle noch gar nicht und ich kann das gar nicht sagen, wie oft das geklickt oder geschaut worden ist. Ich weiß nur, es hat eine krasse Reichweite bekommen. Aber es hat auch einen krassen Shitstorm bekommen, aber ich habe es nie gelesen. Also ja, ich habe bis heute lese ich auch keine Kommentare. Ich habe aktuell auch einen Post laufen, wo meine Social Media Frau sagt, Carmen, der geht viral, weil die ganzen Männer sich aufregen und meine ganzen Kundinnen schreiben dazu runter, ah Quatsch, ich habe bei Carmen 50%, 70%, 80% Rendite gemacht und so, die Männer 15% gehen nicht und so. Und ja, denke ich mir, come on, hat jeder seine Wahrheit, es ist nicht meine. Fertig, ne?
Crazy, ja.
Und ich lese bis heute das nicht. Also ich lese gar keine Kommentare unter dem Post zum Beispiel, weil es interessiert mich auch nicht. Das ist so, die meisten Leute haben keine Ahnung, brauchst du auch nicht lesen. So.
Kommentiert dein Social Media Team da?
Ja.
Ja. Also, ja.
Ja, aber ich lese das nicht. Also ich habe es damals nicht gelesen und ich hatte eine ganz frische Mitarbeiterin damals. Also um die Frage zu beantworten, wir haben 15 Mitarbeiter. Mhm. Genau. Und wir sind super schlank, also wir machen sehr viel automatisiert und genau, es ist so fisch. Oft so wie das Brötchen backen, ehrlich gesagt. Also, genau, ich gebe einmal im Monat einen kostenlosen Workshop, da kommen die Leute rein, da stelle ich das Produkt vor und dann kann man sich einen Termin buchen und dann gucken, wir qualifizieren die auch alle. Wir sind auch nicht so Hardcore-Verkäufer, wir verkaufen ganz soft, sage ich immer, aber du brauchst Geld, weil wenn du kein Geld hast, ich mache kein Klarna, das alles gibt es bei uns nicht, weil wenn du kein Geld hast, kannst du nicht an die Börse gehen, weil es gibt Geldgesetze. Und das erste ist verdienen. Das nächste ist sparen und dann kommt das Investieren. Wenn du aber Investieren nicht machst, wirst du nie richtig reich.
Das finde ich super gut, dass du das sagst, weil da muss ich auch reingehen. Das habe ich ganz lange nicht verstanden, weil wir haben sehr viele Frauen, die sehr erfolgreich im Business wurden, dann ruckzuck 100.000 Euro im Monat verdient haben, aber es nicht gehalten haben.
Ja.
Und ich bin, also wirklich, Gott sei Dank komme ich ja auch aus dem Finanzbereich und dann sagt, das kann es nicht sein. Also wenn man mal 10.000, 20.000 Euro verdient, dann muss man auch in der Lage sein, den nächsten Schritt, nämlich das Sparen,
ja,
und ich nenne das dann oben auch finanzielle Erfüllung zu erschaffen. Ja. Und dann kommst du natürlich volles Programm ins,
ja,
Rennen.
Ja.
Und ich finde es verheerend,
ja,
weil wenn man 10.000 Euro im Monat verdient, außer man ist in München vielleicht, aber netto, dann muss man in der Lage sein, was auf die Seite zu packen.
Ja, unbedingt.
Ja, also.
Unbedingt.
Und ich finde es so schlimm, was da draußen teilweise abläuft. Ja. Ja. Das Business ist also nur eine Säule und das andere ist genau das, wovon wir jetzt hier reden, was dich in die finanzielle Freiheit katapultiert hat.
Ja. Genau.
Also,
und es ist, ja, aber nein, es ist so wichtig, wichtig, ja. Andreas, es ist so wichtig, weil wir haben da draußen keine finanzielle Bildung. Wir lernen quasi Finanzen von Analphabeten.
Ja. Das ist grausam.
Ja. Und deswegen sind die Menschen so arm und leben von Hand in den Mund, weil sie es nie anders gelernt haben und so. Und ich weiß es noch, ich war dann immer in so ein, also in so einer Unternehmerbubble in München. Und dann hatten die alle eine Rolex, dann hatten die alle schon dicke Autos. Mhm. Und ich hatte das alles nicht, aber ich war am Tisch die Erfolgreichste.
Crazy, ja.
Crazy. Und dann haben die immer Carmen, also weil alles Männer, also es ist einfach sehr maskulin, das ist ja eine sehr, die Unternehmerwelt, ja, ist ja an sich sehr,
sehr, sehr,
sehr männlich geprägt, ja, ne? Und dann haben die immer Carmen, warum hatten die keine Chanel, warum hast du, und dann hatten die Frauen schon von denen alle die Chanels und dies und das und so. Und dann habe ich mir gedacht, ich arbeite einfach. Und ich habe, mein Ziel war das Haus. Ich wollte einfach ein schönes Haus. Ich habe das, ich weiß, die Brigitte hat irgendwann einen Artikel über mich geschrieben, der auch sehr erfolgreich geworden ist, obwohl es nur im Print drin war. Und dann hat die angefangen mit Chanel an. Da habe ich gesagt, Chanel hat das schon mal mir ewig scheißegal. Es war nie meine Motivation. Und es gibt ja aber so viele Frauen, die sich das eigentlich gar nicht leisten können und so sehr von diesen Luxus-Handtaschen träumen und so. Und ich sage, Leute, wenn du es dir einfach kaufen kannst und du nicht drüber nachdenken musst und du nicht merkst, ob das Geld weg ist oder nicht, dann ist okay. Aber vorher Vermögensaufbau. Vorher muss Substanz da sein. Weil dann wird alles easy. Irgendwann kommst du in die großen Zahlen und dann hast du halt auch mal eine fette Villa auf Mallorca über einen Tagestrade drin.
Absolut.
Ja.
Ich erinnere mich an meinen Dad, wir waren mal spazieren in der Corona-Zeit 2022, muss es gewesen sein. Und ich weiß genau den Ort, da hat er mir dermaßen einen Spruch gesetzt, weil wir da zwischen 19 und 22 die ersten wirklich auch Millionen dann im Umsatz hatten.
Ja.
Und dann sagt er mir, Andreas, für das, was du umsetzt, verdienst du zu wenig.
Was hat dein Vater gemacht?
Finanzplaner, CFP. Und er hat auch Banken beraten und hat auch immer sehr, sehr neben dem Mainstream geschaut. Ne? Ja, also er muss ja ganzheitlich beraten.
Ja.
Und er hat das ganz klar zu mir damals gesagt, du verdienst, es bleibt zu wenig bei dir. Und er hat recht. Weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich auch dem Mythos unterlegen, und das fand ich total spannend, die Firma größer zu machen, zu investieren, immer reinvestieren, größer machen. Dann kommt der große Schlag. Ja. Weißt du, wir werden mal achtstellig und so ein Scheiß. Das heißt, immer ins Wachstum zu investieren ist grundsätzlich richtig, aber nichts oder wenig rauszunehmen. Und das hat mir damals wirklich einen Horizont eröffnet, zu sagen, what the fuck? Super, du hast GmbH, du hast noch eine GmbH, du hast das und das, aber was soll der ganze Scheiß? Wo ist...
Ja, wo ist der Reichtum?
Wo ist die Substanz? Wo ist die Substanz? Wo ist mein privates... Ja. Vermögen.
Ja.
Und das hat meinen Blick komplett verändert. Einspruch. Also, wir kennen es ja auch, Umsatz ist nicht Gewinn, ja super, ja. Aber was habe ich nachher privat auf der Seite?
Ja.
Und was mache ich dann damit? Ja. Finde ich super spannend. Also, das ist ein so, so wichtiges Thema.
Ja.
Und dann kommen wir zu den Klassikern, geh zur Bank. Ja, gehst zur Bank. Ja. Dann wird es ja richtig lustig, glaube ich. Ja. Frage, warum soll ich nicht zur Bank gehen?
Ja,
ich meine, das ist, glaube ich, auch
kein
klar.
Geld haben. Der muss immer zu jemandem gehen, der Geld hat. Ich sage das auch
immer. Warum hat eine Bank kein Geld? Also
der Bankmann, der dort arbeitet, der verdient 2.000 Euro im Monat oder vielleicht auch 3.000 Euro. Ja, aber ist das dein Ziel? Wenn ja, dann ist er dein Mann. Wenn nein, ist er nicht dein Mann. Ganz einfach.
Crazy. Ja.
Du musst dich immer daran orientieren, okay, wo will ich hin? Was ist das? Und es ist ja auch so mit den Mentoren so. Mhm. Ich zum Beispiel jetzt, also ich weiß aber, dass 7-8 Mastermind und ich war die Reichste im Raum. Habe ich mir gedacht, die machen hier.
Was machst du hier eigentlich?
Weil die haben alle nur Business im Kopf.
Ja.
Mhm. Die haben nie Assets aufgebaut.
Absolut.
Aber ich mache immer beides.
Ich liebe das, wenn du so sprichst. Alter. Ja. Das ist total wichtig, ja. Also, und was heißt, was bedeutet das? Sie haben alle Business aufgebaut, aber keine Assets. Was, also, ja, nimm uns
ja,
da mit.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich komme ja aus der, also, um nochmal das so zu verstehen. Ich bin Wissenschaftlerin und wollte immer gut Geld verdienen. Ich wollte schon damals gut Geld verdienen. Also, mhm. Geld war schon immer ein Motivator für mich. Es gibt ja so Leute, denen ist das immer egal, aber für mich nicht. Ja. Ich wollte, deswegen habe ich auch Pharma gemacht und nicht Botanik, so, ja. Also, muss man einfach ja, so ja, sagen, ja, ne? Ja, ja.
Absolut.
Und habe gedacht, okay, hier verdient man Geld. War nicht so. Und dann bin ich in die Aktien eingestiegen und die Aktien haben mir so sehr diesen Horizont erweitert und haben mir gezeigt, aha, das ist alles möglich und so. Und dieses ganze ETF-Thema, ich hatte es früher überhaupt nicht auf dem Schirm, weil die Männer mit den reichen Anzügen hatten keine ETFs, mhm. und ich habe ja von Aktien sowieso früher keine Ahnung gehabt, so. Und dann, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt Aktien, ich handle Optionen, ich heble, ich mache das ganze Spiel und wenn die das schaffen, schaffe ich das auch. Den Glaubenssatz hatte ich immer. Ich habe mir gedacht, okay, wenn der das kann und ich das will, dann kriege ich es auch hin. Also dieses Selbstbewusstsein, das hatte ich schon einfach, das war schon da. Viele haben auch gesagt, wieso hast du dich getraut? Und ich weiß, ihr einen Freund, der hat BWL und VWL studiert und dann promoviert und wir sind bis heute befreundet, aber dem habe ich das damals, weil ich wusste, dass der Aktien handelt. Dann habe ich den angerufen. Und ich wusste halt nicht, was der macht. Ich wusste nur, der handelt. Und das war der Einzige, den ich so kannte, mhm. der handelt. Dann hat er gesagt, ja, kann man das machen? Option. Und ich dachte, bitte verholt.
Das ist wahnsinnig. Was machst du denn da?
Dann habe ich gedacht, ja, okay. Auf jetzt zurück. Auf Weg. Ich habe schon 5 Jahre promoviert. Ich habe meinen Doktor in 3 fertig gehabt. Habe ich mir gedacht, ja, okay. He's not the guy. Er ist auch nicht rar. Also ich habe gedacht, vielleicht hat er ja, weiß er ja irgendwas.
Ja.
Habe ich mir gedacht, nee. Es ist nicht mein Berater in diesem.
Gehst du ganz stark nach diesem Schema? Also, ich meine, sicher heute auch hier, guck mal, das Makler-Thema, du immer nach dem Schema, wer kann mir was sagen?
Ja, sehr. Und ich höre dann auch zu. Mhm. Ich bin ganz, ich habe nicht das Ego, dass ich sage, ich weiß es nämlich noch, wo ich mit Coaching angefangen habe, dann habe ich mir gedacht, diese Verkaufsgespräche, ich fand das so wirr. Mhm. Aber da habe ich mir gedacht, ja, okay, ich habe keine Ahnung. Und wenn die so viele Millionen damit machen, dann mache ich das selber einfach.
Mhm.
Und dann habe ich das eigentlich, also ich hatte schon dieses, ich sage nicht, hey, das kann ich ja nicht, also da habe ich das schon, sage ich, hallo, Andreas. Ja, ich könnte nicht sagen, hey, Andreas, das ist, finde ich so, es ist nicht meine Art zu sprechen. Ja. Ich bin auch älter. Also, und nicht in diesem Bro und nice und so. Das bin ich ja einfach nicht. Und das, aber ich habe ich habe auch die ersten Gespräche, habe ich einfach viel zu viel über das Produkt geredet. Ich habe gar nicht gefragt, was brauchst du, wo stehst du. Ich habe nicht verstanden, also, und dann ist der Tag geworden, ja, okay, ich muss ja verstehen, was hat er oder sie für ein Problem. Und dann, und auch wenn ich so viel Money Mindset, ich bin sehr stark mit Money Mindset, aber die meisten Leute wissen überhaupt nicht, was das ist am Anfang. Mhm. Sie verstehen überhaupt nicht die Wichtigkeit, weil Geld halten hat ja was mit annehmen. Das ist ein ganz tiefes Thema. Und da bin ich sehr gut drinnen. Und das sieht man auch daran, was ich aufgebaut habe über die Jahre. Aber am Anfang war vieles halt nicht klar. Aber dann habe ich immer schon, okay, ich muss fragen, ich muss verstehen und ich mache es für ihn und so. Und dann habe ich mich einfach so dran gehalten und dann halt auch so für mich geschliffen und das Produkt in ganz einfachen Worten erklärt, dass man versteht, okay, ich lerne, wie man an der Börse bremst, weil auch beim Autofahren, wenn du einen Stau siehst, solltest du auf die Bremse treten und nicht reinfahren. Ah ja, okay, zack. Ne? Preise, ne, ist das teuer, ist das günstig? Ananas für 30 Euro, weißt du?
Mhm, sehr teuer.
Genau. Aber bei der Aktie sehe ich das nicht auf den ersten Blick. Mhm. Aber wir können das berechnen. Wir haben so ein Tool dafür. Oder weißt du, kaufe ich hier fair ein oder ist es einfach komplett übertrieben?
Ja.
Ja, und der KGV ist nicht die Kennzahl, die wir brauchen. Also
es wo, ist, jeder, sagen
wo jeder sagt, billig oder teuer. Nein, nein, das stimmt so nicht, weil das ist zu kurz gedacht. Ne? Ja, und dann habe ich das immer so, das Produkt versucht, dem am Telefon in einfachen Worten zu erklären. Und ich habe zum Beispiel auch nie Zoom-Calls gemacht. Wir verkaufen nur am Telefon, weil für die Frauen, wenn das kleine Kind tragen, die haben keinen Bock, einen Zoom aufzumachen. Mhm. Ich weiß, sehr viele Frauen und sehr viele Mütter in Elternzeit. Ja. Und da habe ich immer so zugehört und versucht, das für mich zu implementieren. Und auch, wenn ich mal Rat bekommen habe, den ich wo ich dann sage, that's not me, das habe ich nicht gemacht.
Also, du warst immer sehr reflektiert. Du hast den Input geholt, ja. Aber hast gesagt, wie kann ich das auf mich übersetzen?
Ja, das schon. Also ich habe mir schon immer so eine gewisse künstlerische Freiheit erlaubt, weil that's me. Und ich bin nicht männlich und ich bin nicht 30. Also,
absolut, macht total Sinn, ja.
Und dann, und meine Zielgruppe ist das auch nicht. Ja. Und ich, genau. Und es ist ganz, ich habe mir auch ganz lange gar keinen Luxus gezeigt auf Instagram. Ich zeige auch bis heute, also jetzt habe ich eine Fotostudie gemacht, habe ich mein 911er gezeigt und so, aber ich habe lange meine Autos nicht gezeigt oder so. Weil ich dachte, mich hat das früher auch nicht interessiert so. Für mich war es wirklich nur das Haus so, ne? Und fertig. Und
könnt ihr auch einen scammy Touch haben, ne? Muss man auch sagen, ja?
Ja, klar.
Also, haben wir in unserer Branche, in der Coaching,
genau,
ganz extrem.
Genau, da leihen sie sich alle einen aus und machen Fotos, genau. Und genau.
Das ist dann lustig, ne?
Ja, genau.
Ja, das ist natürlich dann kontraproduktiv, ne?
Genau, genau. Und deswegen, also, aber jetzt, ich bin schon so lange im Markt und so, und da ist es ja, habe ich auch ein anderes Standing und so, und da zeigt man ja auch, okay, ich habe mir über die Jahre wirklich was aufgebaut, so, und ich halte das und so, und das im Business sowie auch im Portfolio und diese Asset-Klasse, um das nochmal zu verstehen. Ich habe mit Aktien angefangen. Die Aktien haben mir gezeigt, es gibt Wachstum, ist nach oben hin nicht begrenzt, es ist nur unser Kopf. Dann habe ich das gehabt und dann habe ich Business gelernt und das musste ich auch erst lernen, weil ich habe damals promoviert und dann werden viele so Vertreter, die gehen dann zu den Ärzten und verkaufen Medikamente und ich wollte das nicht werden.
Pharmareferent.
Ja, ja. Genau. Mhm. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, eher bin ich arbeitslos, als dass ich bei irgendeinem Arzt sitze und sage, ja, bitte kaufen Sie die Pillen, ja. Und der Markus, der hat immer gesagt, ach komm, easy, dann machst du halt noch einen Postdoc und so. Also, und also dieses Vertrieb war für mich so no go. Auf gar keinen Fall mache ich Vertrieb, weil ich bin noch Wissenschaftlerin und da gehe ich nicht runter.
Das Niveau.
Ich gehe nicht auf das Niveau. Das waren meine Glaubenssätze. Und dann habe ich Höhle der Löwen mal geguckt und dann hat die Judith Williams gesagt, jeder Top-Unternehmer ist ein Top-Vertriebler. Und da habe ich mir gedacht, ha? Was mit den Pharma-Referenten? Ja, die sind über Pharma, dieses Rohr. Und dann habe ich das verstanden. Dann habe ich das auch gesehen, bei uns in der Wissenschaft ist passiert. Die Leute haben top Sachen entwickelt und haben nicht darüber geredet, weil sie so introvertiert waren und sind die nie auf den Markt gekommen.
Krass, ja.
Und selbst ich mit meiner patentierwürdigen Doktorarbeit habe mich damals in meinem Bewusstsein nicht getraut, damit rauszugehen und daraus eine Firma zu machen. Ja. Dann habe ich gedacht, und jetzt trade ich so gut. Und wenn ich bei dem Mindset bleibe, dass ich mich nicht traue, weil Vertrieb, Verkaufen ist irgendwas so schäbig und andrehen und der will das nicht. Aber wenn ich was habe, was so viele Probleme da draußen löst, was ich selber so geil finde, ja, und nicht darüber rede und nicht lerne, was Marketing ist, was Verkaufen ist, wie Verkaufen geht, das ist wirklich, es ist einfach eine Technik. Wir müssen Fragen stellen und dann müssen wir den Sack auch zumachen. Wir können nicht dann, geh noch 5 Tage damit schlafen. Dann willst du es machen, Andreas. Machen wir es, Andreas.
Machen wir es doch.
Ja, dann machen wir es doch.
Ich würde es gerne gucken, weil das war ja überhaupt nicht in deiner Expertise und du hast gesagt, dieses Missing Piece hole ich mir dann und mach was draus. Und damit hilfst du ja jetzt heute enorm vielen Ladies. Und wenn du es nicht gemacht hättest, ich glaube, da wären viele Frauen eben jetzt nicht in das Privileg gekommen.
Ja.
Das muss man auch mal sagen.
Ja.
So geht es ja vielen da draußen, die haben ein gottgegebenes Geschenk. Und
machen nichts draus.
Ja, machen dann aber nichts draus. Mhm. Ja. Lass uns mal noch, da würde ich ganz gerne mit dir reintauchen, wie und was du da konkret machst. Ich
meine,
man kann sicherlich im Buch natürlich sehr viel nachlesen. Wir werden das natürlich auch unten drunter verlinken. Mami Goes Millionaire, die Grundtechnik, wie hast du das aufgebaut? Aber wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Klassiker, hey, ich habe hier irgendwie 20.000, 25.000 Euro.
Ja.
Ich glaube, das darunter ist auch.
Ja, mit 10.000. Also bei uns ist es so, dass man 5.000, sage ich immer, damit kann man ein Portfolio starten. Auf jeden Fall, ja.
Ja, natürlich ins Training muss man investieren.
Ja, also unser Coaching ist auch jetzt nicht so, es gibt ja in dieser Bubble ja einfach so enorme Preise, aber es ist bei uns nicht so. Also bei uns kostet ein Coaching 4.000 Euro, 3,99. Ja. Man wird 18 Wochen begleitet, man kann die Inhalte behalten. Also wir sind da super.
Super easy.
Fair price, wie ich finde. Und man hat alles. Und
danach checke ich das auch.
Ne? Und danach checkt man das und ist super erfolgreich. Also nicht jeder, ich kann keine Versprechungen so geben, aber man hat alles, das ganze Handwerkszeug gelernt, um selbstständig an der Börse zu investieren. So, fertig. Es ist ein Führerschein. Es ist ein richtiger Führerschein für die Börse und ein normaler Führerschein fürs Auto kostet auch 4.000 Euro. Also deswegen finde ich, und wir sind auch im also ich habe einmal, weil ich einen Rat bekommen habe, die Preise viel weiter zu erhöhen, und dann sind mir die Frauen so ausgeblieben, so, und wenn du ein Business-Coaching machst, dann klar, dann kann die Frau, die verdient erst null und dann kann sie 10 und dann kann sie 100.000 verdienen.
Ja.
An der Börse geht das nicht. Da ist es immer prozentual.
Ja.
Also du das Vermögen, was du hast, darauf machst du Rendite. Es ist nicht...
Das ist nun mal so.
Es ist einfach so, das muss ja. man ganz ehrlich sagen. Und ja, wir fahren damit super erfolgreich. Wir haben tausende Teilnehmerinnen durchbegleitet und wir fahren...
Wir haben jetzt hier so eine kleine kontroverse Aussage und auch, das, ich meine, bin ich so gespannt, der Traum eines jeden, der jetzt in so ein Coaching reingehen würde, wäre ja, das, was man vorhin auch so schön hat, ich habe den Golden Trade gemacht, ich habe aus 10.000 die Mio gezogen.
Ja.
Ist ja jetzt auch schon im Podcast gefallen. Aber das ist ja nicht das Szenario, was passiert. Mhm. Also ich meine, ich bin ja nicht, also
ja, ja.
Wir denken das zwar, glaube ich, der Wunsch, der Traum wäre so, aber ich glaube, die Realität wäre ja, dass ich gar nicht bereit bin, das Risiko zu investieren, um aus 10k die Mio zu machen, sprich Totalverlust zu riskieren oder whatever. Wie sieht so ein klassischer Weg aus? Also wenn ich jetzt so 5.000 Euro habe, was passiert?
Ja, also ich habe ja auch mit 2.000 Euro an der Börse angefangen.
Verrückt, ja.
Weil ich mich nicht getraut habe. Und es ist auch wichtig, das sage ich auch immer allen, die noch nie an der Börse investiert haben, fangt mit kleinen Budgets an. Weil wir müssen an das alles gewöhnen. Du hast ja diese krasse Transparenz an der Börse. Das bedeutet, du kannst jeden Tag Kurse gucken.
Mhm.
Und jeden Tag schwankt es. Und das kennen wir ja gar nicht. Wir gehen in den Supermarkt, sind immer die gleichen Preise. Jetzt wird alles teurer, aber aber die untertags, du läufst nicht in den Supermarkt, wo die Preise gehen so up and down. Das gibt's ja gar nicht. Ja.
Absolut, ja.
Wir kennen dieses Verhalten nicht. Es ist komplett unnatürlich für uns.
Mhm.
Und Geld ist hoch emotional. Die Menschen fuhren für Geld einfach alles. So.
Ja, das ist so. Ist so.
Und jetzt ist es dein eigenes Geld.
Mhm.
Das tut nochmal was mit dir. Und deswegen ist es wichtig, mit einem Betrag zu starten, der noch nicht so diese Emotionen so triggert.
Mhm.
Wo du entspannt bist. Und ich sag mal, 2000 Euro, auch wenn du die bei Aktien kann das so gut wie nicht passieren.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz. Würde ich gerne auch nochmal wiederholen, weil den kenne ich auch aus unseren Business-Trainings. Mit einem Betrag zu starten, der noch nicht die Emotion auslöst.
Ja.
Weil wenn du ihn verlierst, wenn du ihn verdoppelst, jo, beides nice.
Genau.
Ja,
also ist verrückt. Das ist...
Aber wenn die meisten investieren direkt so viel, dass der Verlust
zu schmerzhaft ist.
Zu schmerzhaft ist.
Genau, und dann kann auch Traumata passieren, alles. Also zu mir kommen auch Leute wirklich mit, also so
Geldtraumata.
Auch Männern, die dann große Depots und dann zerlegen die komplett und dann ist so ein richtiges Trauma da. Ne? Ja. Deswegen, es ist ein hoch emotionales Thema. Aber meine Hauptzielgruppe und die zu mir kommen, es kommen auch einige Männer, die schon traden und nicht erfolgreich sind. Mhm. Die kommen auch zu mir. Aber meine Zielgruppe ist sehr weiblich einfach. Die fühlen sich bei mir, glaube ich, gut aufgehoben und Frauen sind auch sehr, sehr gut an der Börse. Und jetzt ist so, 2000 Euro, wir fangen damit an und dann machen wir 20% Rendite, haben 400 Euro verdient. Okay, ist cool, kann man sich freuen, aber auch wenn wir 400 Euro, also ich sage immer, am Anfang sollten die nicht mal als 10% nach unten gehen, damit die wirklich diesen sicheren Boden haben. Ich habe letztens hier auf Mallorca, gleich bei uns in Santa Ponsa, da gibt es diesen Kletterpark,
habe ich
so ein Reel gedreht, weil meine Kinder sind noch so klein, da musst du mit, wo die Netze sind. Und auch wenn du da runterfällst, fällst du immer in das Netz. Mhm. Dir kann einfach auch nichts passieren.
Ja.
Und so gehen wir auch an die Börse. Du hast ein gewisses Risiko. Also dieses in dieses Netz fallen, okay. Aber wenn 10, auch 20% des Geldes weg sind, alles gut, das können wir auch wieder auch gründen, weil wenn 50% des Geldes weg sind, sag mal, du hast 2.000 Euro gehabt, dann sind 1.000 Euro weg, dann musst du von diesen 1.000 Euro, um wieder auf 2.000 zu kommen, 100% Rendite
und
machen.
Und das verstehen die meisten.
Das ist die Asymmetrie der Verluste, nennt sich das. Und das, ich erkläre es im Buch so ganz genau und so, aber nur damit man das mal verstanden hat, nach unten habe ich immer nur 100%, die ich verlieren kann. Nach oben hin kann ich ja 1.000% machen, 60.000% machen, everything. Und deswegen muss ich nach unten absichern, weil nach unten kann schnell alles weg sein, wenn ich nicht aufpasse. Und da muss ich achtsam sein. Aber man kann sich auch automatische Stops reintun. Also es gibt unterschiedliche Methoden und man muss sich da auch ein bisschen kennenlernen. Es gibt nicht die eine Strategie.
Mhm.
Das muss man auch sagen, weil zum Beispiel ich handle Aktien und Optionen. Optionen ist ein Termingeschäft. Das geht kurz. Das hat andere Vorteile, weil es zum Beispiel diesen Hebel reinbringen kann. Aber es ist eine andere Art zu investieren. Du weißt, du hast einen kurzen Zeitframe, in dem Ding muss das Ding laufen, du musst besser einsteigen, also musst wirklich exakt einsteigen und so. Und das sind so Persönlichkeiten auch immer. Und dann gibt es Stillhaltergeschäfte, dass man so wie monatliche Mieten einnehmen kann. Auch das unterrichten wir. Und ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die macht 15.000 Euro jeden Monat nur mit Stillhaltergeschäften.
Ja, das hört sich ja wunderschön an. Also ich meine, ich halte so Ruhe und verdiene einfach Mieten. Also ich verdiene,
ja, durch Stillhalten.
Wie funktioniert das Prinzip?
Ah ja, also, das kennen viele überhaupt nicht. Das ist genau, ja so fremd. Ja, also es ist so. Wir werden zur Versicherung. Mhm. Das heißt, du kennst das. Du kaufst dir, du fährst in Urlaub, pauschal, okay?
Mhm. Und glauben, aber sagen wir.
Nein, nein, aber die Leute verstehen. Du kannst auch gleich mit dem Auto machen. Ja. Oder du kaufst dir ein Auto und du willst das Auto versichern. Dann gucken sie, okay, wie alt ist Andreas? Wie viele Unfälle hatte er schon? Mhm. Und was ist das für ein Auto? Mhm. Weil der Porsche wird teurer in der Versicherung sein als der Fiat Panda.
Absolut.
Ja? Und wenn du 20, 18 Jahre alt wärst, Andreas.
Richtig teuer.
Kyoja, hast du schon alles verstanden?
Ja.
Diese Parameter gibt es. Und dann ist natürlich auch die Frage, über welchen Zeit, wenn du in Urlaub fährst, sag mal, wenn du in 2 Wochen Urlaub fährst, ist die Versicherung nicht so teuer, wie wenn du 8 Wochen in Urlaub fährst. Ja, deswegen gibt es doch den Zeitraum. Bei der Autoversicherung läuft das ja dann so automatisiert immer wieder. Und wo sitzen Versicherungen? In Glasgebäuden. Warum? Weil die so viel Geld verdienen. Weil auch bei der Krankenversicherung, private Krankenversicherung, gucken sich das auch an. Wie alt bist du? Wie krank bist du? Oder warst du? Und dementsprechend musst du eine Prämie bezahlen. Oder eine Gebühr bezahlen. In der Aktienwelt heißt das Prämie. Und du kannst Aktien versichern. Das heißt, ich gucke mir die Tesla-Aktie an. Die Tesla-Aktie hat eine hohe Volatilität, eine hohe Schwankung. Und du kaufst immer nur 100er-Pakete, das geht nicht anders, weil das war früher nur für Professionelle, aber es können also jetzt alle handeln, die so ein Depot haben. Du brauchst ein bisschen Historie dazu, aber das, und dann musst du erkennen, dass zum Beispiel die Tesla-Aktie oder die Google-Aktie oder egal, also du guckst, hat die einen Aufwärtstrend? Also ich mache jetzt alles, du kannst auch alles auf fallende Kurse bei der Börse machen, aber damit es nicht zu kompliziert wird. Du guckst, hat die einen Aufwärtstrend? Ja, okay. Und dann versichere ich sie über einen gewissen Zeitraum, über ein paar Wochen oder einen Monat, kann man frei wählen und das muss man halt sein Risikomanagement dementsprechend anpassen. Dann versichern wir sie über so ein paar Wochen und sagen, ja, okay, der Aufwärtstrend sieht gut aus, sie wird nicht unter diesen Preis fallen. Und jetzt ist egal, wenn sie gerade geht, verdienst du dein Geld, weil dein Strike-Preis ist hier. Wenn sie hoch geht, verdienst du dein Geld. Du verdienst nur nicht dein Geld, wenn sie dir darunter geht. Mhm. Und du bekommst die Prämie von vornherein. Das heißt, du versicherst sie für ein paar Wochen, bekommst ein paar hundert Euro. Das ist so die typische Prämie. Kommt man auf die Aktie ein, wie stark die Vola ist, also wie jung der Fahrer ist, so gesehen. Mhm. Je volatiler, desto mehr Prämie, aber desto mehr Risiko hast du. Klar. Und da musst du halt lernen, wie man das alles setzt. Aber Frauen sind da wirklich gut und dann setzen die ganz viele Optionen auf die Aktien und sagen, okay, hier ist mein Strike Price, da auf die Aktien. Und dann stillhalten.
Mhm. Und wartest zuschauen, du ab, wie es Geld mehr wird.
Schaust zu, wie das Geld reinkommt. Und die Sache ist die, dann denkst du, ja, okay, kriegen nur ein paar hundert Euro. Aber in der Summe ist das sehr viel Geld. Also man spricht hier schon, das Ziel ist immer so 1-3% pro Monat damit zu machen. Und das, also wir machen das auch. Also mein Mann macht zum Beispiel immer, das passt besser zu seiner Persönlichkeit. Mein Mann ist ja so super akkurat und wie so ein Schweizer Uhrwerk. Weil man, ja, ja. Und viele Frauen sind so. Ich bin ja so ein bisschen wild.
Das ist ja auch überschaubar vom Risiko, muss man aber sagen. Das ist
ja
jetzt nicht so.
Ja, genau, genau. Das ist ein Hebel. Genau,
ja. Weil, das muss man ja dann.
Genau, das ist das Risiko auch ganz spannend hier. Das will ich auch nochmal erklären. Wir haben, wenn wir Optionen handeln, nach unten sind wir können mehr verlieren, als wir Prämie bekommen haben. Bei der Long-Call-Geschichte, also wo ich das hebele, geht das nicht. Da kann ich nur das verlieren, was ich eingesetzt habe. Wie eine Aktie, da kann ich auch nur das verlieren, was ich einsetze. Aber wir können es jederzeit schließen. Weil das ist, wenn du dem jungen, den 18-jährigen Typen den Porsche gibst und der einen Unfall baut, bist du als Versicherung nicht dabei. Und das Auto könnte Totalschaden sein. Oder wenn du das Haus am Rhein versicherst,
ja,
genau. Und es kommt Hochwasser, dann kriegst du das Haus auch nicht mehr umgesiedelt.
Absolut.
Aber bei den Optionen, und deswegen machen das alle Rich Boys, die an der Börse sind, also deswegen machen, kannst du, wenn du siehst, oh, das Hochwasser kommt, kannst du aussteigen aus der Nummer und du kannst es schließen. Mhm. Und und das machen wir auch. Aktives Risikomanagement nennt sich das.
Ja, macht ja Sinn.
Dass man sagt, okay, irgendwas läuft hier gegen mich. Es kann immer passieren. Wir haben einfach gewisse Risiken an der Börse. Das kann man nicht schönreden. Es gibt Leute, die sagen, du kannst Optionen sicher ohne Risiko machen. Ich finde, das ist, stimmt so nicht. Du hast immer Risiko, aber du kannst es gut monitoren.
Ich finde es spannend. Ich habe mal so eine Aussage gehört. Das Schlimmste, was passieren kann, ist die komplette Seitwärtsbewegung. Ja, also, dass gar keine Bewegung an der Börse ist. Weil
aber dann kannst du mit Optionen Geld verdienen.
Genau.
Dann ist Option der geile Geschichte. Weil, richtig, wenn du eine Seitwärts... Das ist eine schöne Geschichte. Wann verdiene ich Geld an der Börse? Wenn die Kurse steigen. Mhm. Weil ich long, nennt es jetzt eine Fachsprache, investiert bin. Wenn ich aber shorten kann, auf fallende Kurse sitzen kann, könnte ich auch in der Downphase. Also falls, wir sind immer noch damit, also wir haben jetzt Ende Mai, damit man muss es an der Börse immer zeitlich sagen, also Stand jetzt Mitte Mai, wir sind weiterhin in einem Bullenmarkt, ein Markt, der sehr gut läuft. USA, bei allem Theater, was in der Presse ist, läuft die Börse weiterhin sehr, sehr gut und ich bin ganz klar bullisch. Aber ich fahre auf Sicht. Ich weiß nicht, wann der Crash kommt. Alle Crash-Propheten prophezeien das immer.
Unfällig, sagen wir.
Ja, aber sagen wir schon sie sagen das seit so vielen Jahren. Und genau. Wenn ich auf die gehört hätte, hätte ich kein Geld gemacht. Und ja, ja, es ist gemein. Ja. Wir machen den Leuten Angst und Angst hemmt. Und wir dürfen nicht so blockiert sein. Wir müssen, it's always time to make money. So, ja. Und wenn ich in den Bullenmarkt, in den Bärenmarkt komme, das heißt in diesen fallenden Markt, dann muss ich halt shorten. Oder ich gehe raus. Das sind die zwei Sachen, die ich machen kann. Aber klar, wenn ich eine Seitwärtsbewegung habe, in der Aktie würde ich immer eine andere Aktie wählen. Irgendwann ist genug. Du kannst ein paar Wochen warten, aber sonst
würde ich
nicht zu, sage ich, okay, auf Wiedersehen, next one. Aber du kannst ja auch solche Aktien wählen, um mit denen auf die Optionen zu schreiben, weil dann kriegst du trotzdem in diesen Cashflow rein. Und deswegen macht, glaube ich, auch Warren Buffett Coca-Cola. Der macht das nicht, weil die Aktie geil ist. Weil die Aktie ist überhaupt nicht so geil. Aber sie ist super geil für Optionen in seiner Größe. Weil die Menschen vergleichen sich mit Warren Buffett, aber wer hat schon so viele Milliarden im Depot? Ja, er hat auch eine andere Strategie und er schreibt Optionen auf Coca-Cola, weil er kriegt die Prämie, weil in der Aktie tut sich nicht so viel. Aber ich mit einem kleineren Portfolio als Warren Buffett kann natürlich nochmal geiler hebeln. Das kann er gar nicht mehr so in der Größe. Das verstehen die Leute oft gar nicht. Mit so ganz, ganz großen Milliardenportfolios hast du gewisse du bist limitiert in einigen Transaktionen, weil er hat
Aufsicht und so weiter.
Genau. Er kann auch nicht so schnell rein, raus, wie wir das als Privatanleger können. Ja, er kann nicht auf heute alles verkaufen. Er muss das so stabil da diesen Tanker fahren. Und wenn du Millionen im Depot hast, bist du weiterhin hoch flexibel. Also du kannst jeden Tag alles verkaufen und so. Du hast totale Flexibilität.
Macht Sinn, ja.
Und die Leute vergleichen sich mit ihm, aber er hat die Aufsicht drauf. Das ist eine ganz andere Nummer, die er macht. Deswegen macht er auch Coca-Cola. Das macht in seiner Hinsicht mit Optionen super, obwohl das so nirgends steht. Aber ich bin davon fest überzeugt, dass er das mit Optionen macht, weil das macht so viel Sinn. In der Größe, dem Volumen.
Ja.
Und er kriegt dann trotzdem diese coole Rendite dahin. Ja. Dann kriegt er trotzdem 30% oder so oder 40% mit Coca-Cola hin, weil er es mit Optionen macht. Ja. Und er hat bestimmt auch Insights und dann kann er die noch ein bisschen enger machen, kriegt er noch ein bisschen mehr Prämie und so weiter und so fort.
Ja.
Aber ich habe das nicht in dem Sinne wie Warren Buffett und deswegen muss man das immer auf seine Vermögensgröße und auch auf seine Persönlichkeit anpassen und da gucken, dass ich das Beste daraus mache.
Absolut, ja, ja? Macht total Sinn. Lass uns noch ein, zwei private Dinge nochmal reinbringen zum Ende hin. Was würdest du deinen Kindern vielleicht über Geld sagen? Also ich meine, gibt es ja diese Bücher, Hund namens Money und wie sie alle heißen. Was würdest du deinen Kindern sagen über Geld, was du vielleicht gar nicht draußen sagen würdest? Gibt's da was?
Ja, also eigentlich sage ich so gut wie alles draußen, weil ich ja Education mache. Also in meinen Live-Calls teile ich alles nach offenem Herzen. Also ich muss ja sagen, es ist ich bin ja auch sehr spirituell und was ich vielleicht allen Müttern und Vätern, die hier zuhören, sagen kann, ist ja, oft haben wir das ja so, viele haben sich das ja selber erarbeitet. Die meisten Millionäre sind alle Selfmade-Millionäre. Sie haben das mit Fleiß und Tränen sich erarbeitet. Und dann haben viele diesen Glaubenssatz, ja, meine Kinder müssen sich jetzt auch erarbeiten und ich fliege Business und meine Kinder fliegen Eco. Aber ich sehe das ein bisschen anders aus der spirituellen Sicht. Ich denke, die Kinder wählen sich die Eltern und meine Kinder wollten eine Erfahrung machen mit einer reichen Mutter und wollten eine Erfahrung machen in Reichtum. Und es ist so witzig, meine Leni zum Beispiel im Human Design, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber er hat einen komplett offenen Geldkanal und auch im Marketing und sie ist so affin zu Geld und hat so, meine Kinder sind so in Abundance einfach. Welche andere Kinder sehen, die teilen nichts, die geben nichts ab und meine Kinder, ist auch ganz witzig, weil der Truch hat ja so Babyleise, das ist so anders, aber Leni ist 8 Jahre alt und Emmy ist 6 Jahre alt. Und Leni hat einfach für alle, also wir haben einen Koch da, der halt kocht und alles serviert, aber Leni dann deckt halt zum Tisch und so und macht es für alle schön und macht für alle Geschenke und sagt, ja, die kommen, da müssen wir Geschenke kaufen und so. Die ist einfach so voll in dieser Abundance drinnen. Und unsere Kinder werden ja in einer ganz anderen Zeit aufwachsen, in der wir aufgewachsen sind. Und was ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass wir einen liebevollen Geld und liebevollen Umgang mit Geld lernen. Und ich bin dabei, ein Kinderbuch zu schreiben, und zwar so ein ganz kleines Kinderbuch. Also nicht so wie Hund namens Money, sondern viel früher schon, um einfach diese gesunde Beziehung zu Geld aufzubauen, diese liebevolle Beziehung zu Geld und diese Glaubenssätze mit Geld einfach, weil ich glaube, diese Welt braucht einfach Licht und Liebe. Wir haben so viel Streit und Hass und wenn man, es tut uns nicht gut und es ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen ein gesundes Miteinander, wir wollen ein Füreinander. Ich glaube, das sind weiterhin die meisten Menschen so gepolt und ich glaube, wir dürfen uns auch daran erinnern und diese Welt einfach auch schöner machen und auch, ich meine, ich könnte mich auch zur Ruhe setzen. Ich müsste nicht mehr Coaching unterrichten, ehrlich gesagt. Aber ich denke mir, es ist wichtig, jemanden zu haben, der ein Vorbild ist irgendwo. Jemand, der die Sachen anders angeht. Dass man sagt, oh, danke, dass es dich gibt. Danke, dass du dein Wissen teilst und so. Und ich glaube, das dürfen wir auch unseren Kindern mitgeben. Meine Kinder haben sich eine Working Mom auch ausgesucht, ja, wo andere Mütter zum Ballett, zum Tennis, zum Schieß mich tot gehen, ja. Ich hatte viele Jahre überhaupt gar keine Zeit dafür, zum Ballett, zum Tennis, zum Reiten zu gehen. Das Einzige, was ich immer gut hingekriegt habe, ist so mit den Kindern weltweit zu reisen, weil ich natürlich so wie jetzt, wir sind auf Mallorca und ich drehe mit dir jetzt hier den Podcast und dann sagt die Leni, der Andreas Klar hat schon angerufen, Mama, schmink dich, damit du fertig bist. Und dann denke ich mir, ja, und sie ist 8 Jahre alt und sie weiß, die Mama, die arbeitet, die hat jetzt im Kunstunterricht das Buch gemalt. Und dann haben die gesagt, ja, was machst du denn für ein Buch? Dann sagt sie, ja, das ist meine Mama. Und dann konnten die es alle gar nicht glauben. Dann sagt sie, ja, das ist meine Mama, die schreibt Bücher. Mhm. Ja. Und das wird da, wenn wir uns, weil wir haben auch ein anderes Leben als unsere Eltern. Das hat, jede Generation hat ein neues Leben. Und wir sollten das als große Chance sehen. Und es wird viel KI, es wird viel Robotik kommen. Aber if you can make money, you are always on the safe side. Ja, jetzt hat eine Teilnehmerin von mir gesagt, ich habe gar keine Angst mehr, weil ich weiß, ich kann immer Geld machen.
Absolut.
Ja,
absolut.
Und das ist so ein riesen Asset und so wertvoll. Und es ist so viel Angst da draußen. Es wird immer auch nur Angst gemacht, aber Angst hemmt uns physiologisch. Das ist nicht gesund. Wir dürfen wieder ins Herz gehen, in unsere Energie gehen, in unsere Beauty gehen und auch zeigen, okay, ich kann das, ich mach das, ich gehe vor und ich höre zu und ich lerne und ich entwickle mich weiter. Und wir sind ein Lernender auf dieser Reise und dürfen die Kinder so mitnehmen in die Welt, in der wir leben und sagen, und du hast das und inzwischen meine Kinder haben wirklich diese Abundance so in sich drin. Ich finde das so schön, weil ich bin nicht so groß geworden, ja. Also und das.
Mich berührt das voll. Ich hatte diese Woche noch ein Coaching-Gespräch mit einem meiner Coaches.
Ja.
Und da hatten wir genau dieses Thema eben mit einer meiner Töchter, die und das ist genau in die andere Richtung gelaufen.
Ja.
Und jetzt kommst du und sagst es so und meine große Frage ist, was ist meine Wahrheit?
Ja.
Ja, und wir haben, also meine sind 23 und 19, ja.
Ja, ja, ja,
sie haben jetzt ein fertiges Airbnb-Business von mir hingestellt bekommen mit GmbH, mit einem People, ja, um sich darin zu erfahren. Und eine Aussage von einem Coach war, ey, du stellst denen alles fertig hin, die müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Ja. Das tun sie ja jetzt gerade, also mit Booking, mit Airbnb, mit den Gästen und so weiter. Ja. Sie lernen knallhart, was heißt Business. So, und du sagst, es ist Fülle. Sie haben ein ganz anderes Geldbewusstsein. Also unsere Jüngere zum Beispiel, die kam dann mit der Yacht jetzt, ne?
Ja.
So. Und dann kommen Eltern und sagen, ey, die ist vielleicht ein bisschen drüber. Und die Frage ist natürlich, also ich höre da raus, muss ich mich für Vermögen entschuldigen bei den Kindern?
Ja, auf gar keinen Fall.
Das ist das Verrückte, ja. Also ich finde das sehr spannend, wie du es sagst.
Mich beschäftigt das Thema ja auch das, sehr.
Ja,
weil,
sofort.
Weil ich hätte den Glaubenssatz früher, ich habe ja in so einem Club wie das P1 gekellnert, als Studentin. Und ich war Studentin und ich kannte diese ganzen Marken ja früher auch gar nicht, Gucci und so, und die hatten
und Co.
So. Und die Männer hatten alle diese schönen Anzüge und für mich, die Männer waren alle über 40, für mich sahen die alle gleich aus. Ich konnte die auch gar nicht unterscheiden, weil die hatten alle weißes Hemd und diese dunkelblauen Anzüge an und so. Und ich habe gedacht, okay, und welche Champagnerflasche? Und ich kannte ja gar keinen Champagner und ich hatte mich ja gar nicht ausgekannt. Und dann waren da solche Kinder, also klar, ich war Ende, ich habe Diplomarbeit geschrieben, ich war Ende 20 oder Mitte 20, ich mache meine Diplomarbeit. Und die waren so 19. Und dann hatten die immer diese schwarzen Amex von Papa. Also da habe ich auch erst kennengelernt, oder? Und haben da die Champagnerflasche. Und das war, ja, und das hat ja ein paar tausend Euro am Abend gekostet. Ich fand das ja immer Vogelwitzig. Wie kann man so viel Geld an einem Abend lassen? Crazy. Ja, dafür muss ich den ganzen Monat arbeiten und die lassen es an einem Abend. Und dann, ja. Und dann waren da wirklich Jungs und ich war ja Mitte 20. Und früher war das ja so, da heißt so jüngere Jungs, ich kann ja nicht so auf einen. Aber diese 19-jährigen Jungs haben dann mich noch so angegraben. Da habe ich mir gedacht, aber ich bin doch ja viel zu alt für euch. Und also meine Kumpels hätten da mit 19 keine 25-Jährige angegraben, so, ne? Und dann war die so lost irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, und dann hatte ich diesen Glaubenssatz auch, wenn man reich ist, dann kriegt man diese verwöhnten Kinder und so. Und da habe ich ganz viel dran gearbeitet, weil ich ja unbedingt reich werden wollte. Und dann, habe ich also wirklich sehr viel daran gearbeitet, eine gute Mutter zu sein, in dieser Geduld zu sein, in dieser Liebe zu sein und nicht in dieser Strenge. Ich bin ja selber auch sehr diszipliniert und streng mit mir selber und so. Und ich mache die Sachen einfach, ich beschwere mich nicht und so. Und ich wollte das unbedingt den Kindern geben. Und jetzt, gut, meine Kinder sind noch sehr klein und I don't know und so. Und
ja, aber es wirkt der Kontext wirkt ja immer.
Ja.
Wie du bist, das wirkt ja.
Und ich sehe das so oft, wir sind so oft mit anderen Familien unterwegs und dann denke ich mir, meine Kinder sind echt cool, so, die sind so, sind einfach so gute Menschen und dann, weißt du, und dann arbeiten die auch einfach, die sind auch einfach, also nicht immer, es ist ja auch so, haben die keinen Bock, ihr Zimmer aufzuräumen und so, und ich war ja auch so, also ich meine, das ist ja auch, wir wollen ja jetzt hier keine Roboter aus ihnen machen, ne? Aber wirklich, wo, heute ist die Küche gekommen und dann hat die gesagt, ja, ich decke zum Tisch, ne? Und sie so, ich mach das so, ja, ich helfe dir jetzt und so, und dann zack, hat sie das alles gemacht und so. Und sie will immer Geld verdienen, ne? Dann macht sie Smoothies, geht door to door und verkauft Smoothies, verkauft Kekse. Und wir wohnen ja in so einer Villengegend, da ist door to door, also muss es schon laufen, ne? Also,
cool,
das ist nicht wie in einem Hochhaus, wo alles beieinander ist. Und ich, und die Kleine orientiert sich so sehr an der Großen. Sie kopiert das einfach alles nur. Und jetzt spielen die zum Beispiel Klavier. Ich habe ja ganz lange es nicht geschafft, die zum Ballett und alles zu fahren. Ich habe das Kapazität von meiner Kappa einfach nicht geschafft. Und habe ich mir gedacht, ja gut, ich habe auch nicht mit 3 Jahren. Weißt du, ich bin mit 3 Jahren in 2 Koffern nach Deutschland gekommen und aus mir ist auch was gekauft worden. Weißt du, ich habe auch mit 3 Jahren nicht Ballett
und
alles gemacht. Ne? Und das, das Thema Spenden bringe ich den Kindern auch groß bei. Die sind natürlich auch unheimlich großzügig. Also jetzt sind ja Truchs gekommen und dann hat Leni gesagt, wir brauchen ein Geschenk für Truch, weil sie weiß, Mama ist, die sind ja schon, also ich weiß, ich will das machen. Und sagt sie, okay, wie alt sind die Kinder? Was kaufen wir? Dann verpackt sie das und legt sie das hin und so. Das ist so für sie ganz natürlich. Dann sagt sie, Mama, ja, wir sind ja auch reich und wir helfen anderen. Wir spenden, wir haben zum Beispiel letztens für ein Kinderheim. Ja. Dann sagt sie, okay, was brauchen die Kinder denn? Und ihr ist aber klar, you can make money.
Und das ist ein ganz anderes Bewusstsein, ja, wie zu sagen, ja, lass die mal sich hochkämpfen oder so, ja.
Ja, genau, ich denke, es ist, sie hat jetzt ein ganz anderes Geldbewusstsein. Mhm. Ihr ist klar, Geld will arbeiten. Sie kann auch unheimlich gut Aktiencharts lesen. Sie könnte, also, ich lasse demnächst auch einfach traden. Und wir waren letztens hier auf Mallorca und haben eine Weinführung gemacht. Und also, ich trinke gerne Wein und meine Eltern waren da und dann war das Wetter ja nicht so gut und dann habe ich gedacht, ja, man kann hier an den Strand, machen wir eine Weinverkostung. Das war eine deutsche Familie, die hier ein Weingut hat. Und dann hat es, und die haben alles selber gemacht und so. Und dann haben sie auch die Flaschen selber etikettiert. Und Leni, die ist so krass gut mit den Händen. Und dann hat sie gesagt, soll ich euch das bekleben? Und sie guckt so an und sagt, Leni, ja, wenn ihr wollt, beklebe ich euch das. Und die Frau guckt mich so an und sie kann ich gar nicht verstehen. Und dann habe ich gesagt, ja, lass die Leni ruhig arbeiten. Weil klar, die trinkt kein Wein, also.
Was?
Sie sagt, ja, alles.
Kann die ein bisschen arbeiten hier.
Kann die ein bisschen arbeiten, ja. Und dann hat sie echt alle Flaschen, die sie dort hatte, hat die Leni beklebt. Und die Frau konnte es gar nicht so verstehen. Und dann habe ich gesagt, ja, lass die Leni ruhig arbeiten. Die soll arbeiten, ja. Und dann hat Leni gesagt, Mama, wenn wir Pfingsten hier sind, darf ich nochmal arbeiten kommen. Und ich schicke die nochmal, ich bringe die den ganzen Tag.
Bodega.
Und genau.
Cool, ja.
Und dass wir das erfahren zu tun. Und auch, die spielen jetzt zum Beispiel Klavier mit 8, ja, das habe ich auch, weil jetzt, also die Firma ist so groß, ich habe mich letztes Jahr auch sehr zurückgenommen, konnte wieder, also entspannt, ich habe das Buch gelaunt, das ist so ein krasser Erfolg geworden, dieses, und jetzt sage ich, okay, jetzt.
Mal ein bisschen durchatmen.
Mal ein bisschen durchatmen, ja. Ich habe das Haus gekauft und dann habe ich es eingerichtet und das ist auch alles, kostet alles Energie und Kraft und jedes Mal in einem neuen Level, auf einer neuen Ebene. Und ich spiele meine Kinder Klavier und ich habe so einen wunderbaren, virtuosen Klavierlehrer, der jeden Tag anruft und die spielen jeden Tag.
Wow.
Ja. Und jetzt ist auch dieser Knoten geblieben. Ich war vor ein paar Jahren mit denen in so einem Musikkreisel und dann war das einfach Pain, ja. Und dann wollten die das nicht. Und ich habe keine Energie zu sagen, und jetzt machen wir das aber. Weil mich nervt das auch, dahin zu fahren. Und jetzt ist es irgendwie so cool. Es ist digital, everyday. Und sie spielt jeden Tag, bevor sie zur Schule geht, setzt sich kurz am Klavier und spielt. Und sie macht das jetzt seit 3 Monaten. Und ich denke mir, ja, es wird auch mal loslassen aus dieser, auch ich musste das lernen, weißt du, wenn ich die anderen Mütter sehe und alle schicken ihre Kinder, mein Kind, mein Mann hat das, und ich denke mir, ja.
Das ist auch so.
Ja, aber ich denke mir, meine Kinder sind kosmopolit, sie können sich in jeder Kultur benehmen, meine Kinder fahren super gut Ski, weil Urlaube, das kriege ich immer hin, weil das ist auch für mich ja so Entspannung, ja. Aber weißt du, jeden Dienstag da auf dem Fußballplatz sitzen, also ich habe keine Jungs, aber das kriege ich einfach nicht so gebacken. Und jetzt aber so mit diesem Klavier und mit dem Handball, also ich spiele jetzt auch Handball, aber das ist jetzt Freitagnachmittag, da habe ich auch gesagt, vielleicht machen wir irgendwas anderes, damit es gut in unser Leben passt. Aber einfach zu sagen, Geld bedeutet auch Verantwortung. Und wir dürfen auch was aufbauen. Deswegen glaube ich auch für deine Mädels, wäre es vielleicht auch cool, einfach was aufzubauen. Vom Scratch. Weil das Aufbauen ist oft einer der größten Herausforderungen. Genau. Und deswegen, also ich muss auch sagen, ich bin auch einfach eine glückliche Mutter so. Und denke mir, ich mag sie einfach. Ich finde, beide Mädels sind richtig cool. Es ist ganz witzig. Wenn wir irgendwo hinfahren und so, dann viele erwarten dann, glaube ich, so 2 verzogene kleine Mädchen, die aussehen wie Prinzessinnen. So, die sind ja auch so super süß, sind einfach so hübsche Mädchen, sage ich mal, ja. Also die sind so ganz gute Seelen einfach. Und das ist, und ich muss sagen, da auch energetisch versuche ich viel dafür zu tun und einfach dieses Bewusstsein des Geldes zu sagen, klar, es gibt ja auch die Adelshäuser und es gibt so viele Unternehmerkinder, die dann das Unternehmen, wie auch ein Trump. Der Vater war erfolgreich, aber Trump ist Milliardär geworden. Also, das ist den Leuten oft überhaupt nicht bewusst, dass dieser große Reichtum dann oft in der nächsten Generation kommt. Oder es wird halt zerstört, weil wir es nicht lernen. Ich war jetzt in Japan und dann habe ich eine Frau kennengelernt, kommt aus einem großen Familienunternehmen und der Vater hatte den Glaubenssatz, ich rede nicht über Geld am Tisch. Und sie hat nichts gelernt und sie war dann eine ganz normale Angestellte. Und sie hat gesagt, mein Vater hat, weil ich eine Frau bin, nie darüber geredet und so. Es hängt, und das sind ja so hidden places. Wo redest du, mit wem redest du darüber? Wer kennt sich denn aus? Und so, es ist ein Riesenthema. Und es ist aber so wichtig, weil Vermögen zu erhalten und weiterzuwachsen, es ist eine große Verantwortung. Wir brauchen auch Reichtum, wir brauchen diese Vorreiter, das hat ja einen riesen Impact einfach, wenn man sich vorstellt, okay, es gibt eine Carmen Meyer, die hat 5000 Kunden und davon sind x finanziell frei. Das ist ein riesen Impact, den man einfach hat. Das ist einem ja im ersten Moment gar nicht so klar. Wenn man jetzt ein Kino-Event mit 700 Leuten, das war in 5 Minuten ausgebucht. Ich habe mich gefühlt wie Taylor Swift, weil die Leute alle kommen wollen und mich kennenlernen wollen, weil ich ja nur digital immer mache. Und ich glaube, für unsere Kinder auch diese Glaubenssätze zu heilen, zu transformieren, um in die Geldheilung zu kommen. Und es kann immer eine Heilung passieren, egal in welchem Alter. Davon bin ich so fest überzeugt, dass wir da nochmal hinschauen können und dass wir da nochmal drehen und ändern können und uns das sehr, sehr viel bringt.
So wertvoll, so wertvoll. Die Kinder, die gehen zur staatlichen Schule.
Nee, privat.
Wollte ich schon sagen. Ja. Das würde ja auch nicht so 100% zusammenpassen. Nee.
Ja.
Und wie habt ihr euch für privat entschieden? Ja. Warum?
Ja, also wir haben ja vorher in München gewohnt und waren da, ich hätte da gar nicht drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Das war so gar nicht auf meiner
Schirm.
Auf meinem Schirm.
Ich komme ja in die Schule.
Ja, genau. Ja. Und und dann ist sie auf die Normalschule gegangen und das war ein Graus. Erste Klasse, die Lehrerin war total deppert. Die Leni war total verwirrt und ich liebe sie, also sie ist wirklich ein tolles Mädchen so und dann war sie so verwirrt. Klar, sie hat natürlich eine Mutter, die smart ist zu Hause so und dann geht sie in die Schule und hat da so eine verwirrte Lehrerin und sie ist schon so ein liebes Kind und dann war sie mit allem so verwirrt und ich habe mir gedacht, was ist los mit meinem Kind?
Wie hat sich das gezeigt?
Ja, zum Beispiel Mathe, die konnte eigentlich rechnen, dann kommt sie nach Hause und kann nicht mehr rechnen und ich denke mir, Schatzi, was ist passiert? Du konntest doch 2 plus 2 und 5 plus 5 rechnen, aber weil die Lehrerin einfach so schlecht war, und es gibt leider Gottes so viele schlechte Lehrer da draußen, die hat das so komisch erklärt und das war alles so ohne Sinn und Verstand. Dann war die Leni in ihrem kleinen Kopf halt verwirrt und da habe ich mir gedacht, that's not the way. Mhm. Und auch die ganzen Mütter dort. Ich bin ja da schon so ein bisschen anders, ja. Und wenn ich dann haben die in der Nachmittagsbetreuung, wenn ich um 3 abgeholt habe, klar, ich habe ja immer irgendwelche Interviews, ich bin ja auch immer gescheit gekleidet, so.
Ja, ja.
Dann haben die gesagt, oh, Frau Meier, Sie sehen immer so schön aus und die anderen Mütter, weiß ich nicht mehr, Haare gekämmt, so.
Was ist los
mit euch, im Jogger und so. Ich denke mir, ja, Leute, ich habe ein Business, ja. Ich kann nicht den ganzen Tag im Jogger rumlaufen. Natürlich bin ich zurechtgemacht, so, ne. Und dann habe ich geguckt, was es gibt und wir sind am Starnberger See. Es gibt die MIS, die ganz groß ist und da gehen die ganzen Milliardärskinder hin und so. Und ich hätte sie gerne da hingeschickt, aber das ist alles auf Englisch. Und sie hat sich das nicht zugetraut. Okay. War das zu viel. Und dann noch Schulwechsel, habe ich mir gedacht. Und dann ist sie auf der Montessori-Schule und wir sind sehr glücklich. Also es ist so wirklich heil, die Welt ist es so in der Natur. Und sie ist so... sie ist einfach so glücklich und ich bin ja davon sehr überzeugt, dass wir auch nicht diese ganze Bildung an die Schulen in der Verantwortung geben dürfen, sondern zu Hause bringe ich ihr natürlich finanzielle Bildung bei, ich will ihr Unternehmertum beibringen, ich will ihr Verhandeln beibringen, all diese Themen, die wir dann wirklich brauchen. Ich sage immer, du musst lesen können, du musst schreiben können, du musst rechnen können. Wozu brauchen wir Erdkunde? Das ist in 5 Minuten alles erklärt. Ja, dieser scheiß Atlas, das ist doch, wozu haben wir bis zur 12. Klasse? Auch die Geschichte ist ja History von irgendeiner Geschichte, die wir lernen, ja? Denke ich mir, I don't need it. Aber ich muss einen klaren Kopf haben. Ich muss klare Entscheidungen treffen. Ich muss auch Werte haben. Was ist richtig? Was ist falsch? Wie benehme ich mich am Tisch? Wie esse ich mit Messer und Gabel? Wann sage ich Danke? Wann sage ich Bitte? Wann halte ich den Mund? Und wann sage ich was? Ja, das muss ich lernen. Und das gehört ins Elternhaus. Und da haben wir auch eine Verantwortung als Eltern. Wir können es nicht den Lehrern geben, weil sie sind ja auch nur dünn in der Ausbildung. Also leider Gottes. Also. Und deswegen muss ich sagen, die Emmy kommt jetzt in die erste Klasse. Die geht noch in den Kindergarten. Emmy ist noch so klein. Und ich will sie da auch einfach begleiten. Und ich denke mir, sie haben ja, klar, irgendwo haben sie Nachteile mit mir als Mutter, weil ich nicht so viel da bin wie andere Mütter. Aber sie haben auch große Vorteile mit mir als Mutter, weil sie auch sehen, da ist eine Mutter, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen, die trifft Entscheidungen, sie macht, die Leute hören, die Leute, die sehen das ja auch.
Großes Role Model.
Es ist ja auch,
ist so.
Und ich denke, das prägt auch einfach. Und ich habe Mädchen und dass man einfach sieht, okay, wir können hier, und trotzdem, wir führen eine gute Ehe und so, auch das ist mir wichtig, auch da zu sehen, du sollst als Frau eigenen Kopf haben und denken können und so weiter. Aber es ist sehr wichtig, dass wir eine gute Ehe führen und dass wir gut miteinander sind und dass auch die zwei sich nicht streiten, sondern verstehen, unsere Bindung ist auf Blutebene und die haben wir ein Leben lang und wir dürfen Frieden finden, wir dürfen vergeben, wir dürfen uns entschuldigen. Ja, dann ist schon vielen geholfen damit.
Absolut.
Ja.
Ich finde das also wunderschön, wie du das umschreibst, als Familie auch als Zuhause. Und enorm emotional Einblick auch, finde ich, hinten raus, weil gerade Kinder ist das, was hoffentlich nach uns in der Welt bleibt und es wieder weitertragen können. Also Riesenmission, da haben wir drüber gesprochen, Geld in die Familien zu bringen.
Ja.
Ich danke dir recht herzlich, die Zeit ist gerannt, wie verrückt wir das machen. für alle, die sagen, ey, faszinierend, tolle Frau und ich will mehr von der Carmen wissen, lernen, vielleicht sogar Instagram.
Ja, Instagram ist mein
YouTube.
Kanal.
Ja, genau. Wahrscheinlich auch Podcast. Genau,
Podcast, das Buch.
Wir verlinken alles, was geht. Das Buch, wirklich, ich feiere das so sehr, Spiegelbester. Du hast eben gesagt, 700 Leute sofort im Event. Es sind auch tolle Erklärungen drin.
Ich war fünfmal auf der Spiegel-Bestsellerliste. Es ist wirklich ein sehr, 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 ist eines der erfolgreichsten Bücher im Campus Verlag. Also,
das ist sehr geil.
Ja.
Mit
Liebe geschrieben.
Lohnt sich mit Liebe geschrieben. Ja, und mit Liebe, Geld und Liebe ist eine gute Mischung. Ja, ich glaube, das hast du uns heute sehr klar und deutlich gemacht. Nun kam, wenn du den Ladies und Herren da draußen noch was mitgeben möchtest zum Abschluss, was wäre das?
Mutig sein. Sich einfach trauen. Das ist nicht so viel nachdenken, weil es könnte doch einfach so gut werden. Ne?
Sehr cool. Mutig sein. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Vielen lieben Dank, Carmen, dass du dir die Zeit genommen hast, in Palma von der Familie im wohlverdienten Pfingsturlaub eine Auszeit genommen hast. Cool, dass du dabei warst. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann 5 Sterne.
Genau.
Das ist immer sehr
abonnieren.
Wichtig. Abonnieren.
Ja.
Und ein
Support. Kommentar.
Genau. Support ist sehr wichtig. Ja. Dankeschön, dass du dabei warst. Danke dir.
Danke dir.
Cool.